Jetzt einer von euch beiden oder beide gleichzeitig, ist egal. Ah, synchron seid ihr nicht, okay.
Du hast auch gesagt, wir müssen nicht zwingend
Ja, kein
synchron sein.
Synchronschwimmer. Nein, aber ich dachte, es wäre schön, wenn ihr synchron seid. Aber könnt ihr halt nicht, ne? Was könnt ihr eigentlich? Asynchron
Ja,
sein.
mit dir hier rumeiern,
Das
mit dir hier
ist
rumsitzen und unsere Zeit verschwenden, das können wir.
das neue Assi sein ist asynchron sein.
Ja.
Man
Wir
wird
können
nicht.
uns vollflächig Bärte wachsen lassen.
Das stimmt.
Ja, das könnt ihr.
Das ist.
Ja, das könnt ihr.
Ne?
Stark.
Touché, touché, touché.
Hey, da bin ich raus. Tut mir leid. Tut mir leid.
Nee, aber du hast andere Qualitäten.
Also, ich bin nicht so der Barträger.
Also ich war ja mal bei ihm zu Hause und also dafür hat er halt so ein Ding, ne?
Okay, gut. Dann weiß ich ja direkt, wo es lang geht hier. Deswegen auch gerade lass klatschen, Kumpel.
Oder habe ich das
Dann war noch
gesehen, als
eine
du hier
Nacht zu meinem
warst?
Zimmer.
Habe ich das gesehen, als du hier warst?
Kann auch sein. Ich darf einfach nachts. Ich muss
Hat
auch
sich im
doch was
Handtuch
anziehen.
abgedrückt.
Ich muss doch. Darf nicht mehr nackt schlafen. Er ist zu gefährlich. Da kommen Leute ins Schlafzimmer. Da.
Ja.
Ja, los. Fängst du an, Hakan? Du machst Moderation oder was? Ist irgendwas mit Cover? Du hast, habe ich gesehen, die DVD, Mo? Und
Mord,
dann
beide
kannst du den Text
Cover.
dahinter vorlesen, ne?
Ruhe, beide Cover.
Okay.
Der weiß Bescheid.
Hast du beide sogar? Ach so, ja,
Ja,
perfekt.
ich
Kann ich
habe
beides
beide, nur
machen?
bei Donnie Darko ist. Das ist ein Zweizeiler, also das ist wenig hilfreich. Anyway. Reihenfolge, öffentliche Fight, dann Donnie Darko.
Sie.
Ja, ne? Okay.
Okay.
Okay. Haben wir eigentlich schon einen Cold Opener? Ja, haben wir bestimmt schon drin, ne? Schneidest du
Du
nachher.
mit deinem Cold Opener.
Du hast die Cold Opener angeschleppt. Ich habe damals keine gehabt.
Ja, wenn was passiert, aber nicht immer was
Ja, ist doch schon was passiert, oder nicht?
herbeizwingen. Ja, ich weiß es nicht, ob hier überhaupt was passiert. Ich habe meine
Streitet
Frau die
scheiß
nicht,
Spülmaschine
Kinder.
schon angemacht.
Das
Alter, es ist ja, als wenn jemand neben mir irgendwie scheiße geht oder die Spüle betätigt. Ja, danke. Danke, Rieke, für die Spülmaschine.
Sei froh, dass sie sauber macht, Mann.
Sei froh, dass es eine Rieke gibt. So sieht's
Ja,
aus.
manchmal schon.
Manchmal
Oh.
schon. Aber ganz schnell hier. Das wird gefährlich heute.
Herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros, Hakan und Alessandro.
Und da sind wir wieder bei Wir quatschen über Filme. Heute sind wir mal wieder zu dritt und diesmal haben wir uns einen ganz besonderen, illustren Gast eingeladen. Er ist bärtig, er ist bebrillt und er kennt sich gut mit Panzern aus. Herzlich willkommen, Mo.
Ja, das letzte ist ja so eine Behauptung. Ich habe mit Panzern zu tun, aber so richtig auskennen kann ich mich
Ach
nicht. Nee.
so, ich dachte, du würdest dann
Nee.
auch dich entsprechend auskennen.
Nee, das ist in meinem Job nicht zwangsläufig notwendig. Ich mache ja eher so im Shop- und Merch-Bereich,
Das
deswegen.
passt auch zu mir. Ich habe auch viel mit Menschen zu tun und trotzdem habe ich keine Ahnung von Menschen und hasse Menschen. Also.
Na, ja. Aber da bin ich ganz bei dir, Team Thanos.
Sehr gut. Ja, Mo, schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke. Endlich.
Endlich. Ich meine, bei
Hat so
Arlo warst
lange
du
gedauert. Ich
schon.
weiß gar nicht, was mit euch nicht stimmt. Das ist so lange gedauert.
Alessandro war schuld.
Rieche ich oder
Alessandro
was?
sagte, ja, da waren wir schon bei meinen Solo-Geschichten. Warum sollst du jetzt, soll auch noch zu viel quatschen über Filme kommen?
Ja, es gibt noch die ganz berühmte verschollene Folge zwischen uns beiden, Arlo und mir. Eine Folge, die nie
Ja,
jemand hören
stimmt.
wird, außer uns beiden. Aber wir hatten eine schöne Zeit damit.
Ja, das ist das Wichtigste. Ne?
Da gibt
Muss nicht immer alle hören.
es ja auch eine
Nee.
Chinnamon Volante mit Ralf, die bis heute nicht ausgestrahlt
Mit
wurde.
dir und Ralf, ne? Ja.
Ja,
Ja,
irgendwann wird das als Artefakt ausgegraben und dann geht da. Habt ihr gesehen, was die Beatles gemacht haben mit den ganz alten Bändern, dass man da richtig noch einen Song rausholen kann? Die haben so ganz alte Bänder von John Lennon noch gefunden. Müsst ihr mal auf, ihr seid doch auf YouTube, könnt ihr mal gucken, der letzte Song.
Okay.
Und sowas macht man dann später mit unserer Aufnahme alle. Wir können das nicht retten, aber die Nachwelt in so 60,
stimmt.
70 Jahren.
Okay. Gut, gut, gut. Die Armen. Die
Mo, willst du was über deine anderen Projekte erzählen oder wollen wir erstmal über die Oscars reden? Wo hast du Bock drauf?
Ja, also hau einfach raus. Meine anderen Projekte, also ich bin maßgeblich Mitglied bei Steven Spielberg, da verbringe ich die meiste Zeit vor dem Mikro. Darf auch ab und zu mit den Banausen rumsabbeln und wir laden jetzt ja selber auch Gäste ein. Ihr werdet ja auch nochmal kommen. Ich habe letzte Woche ein kleines schönes Special gemacht mit Adolfo Kolmerer, der maßgeblich für Schneeflöckchen und Oderbruch da gedreht hat. Solche Sachen, das mache ich ganz gerne. Und nebenbei mache ich noch ein bisschen Kunst. Aber wenn da einer was wissen will, dann kann er mich auf Insta anschreiben, das langt.
Und du bist ganz groß im Tierschutz auch drin.
Ich bin Tierrechtsaktivist. Also ich mache auch mal einen Film aus, wenn da jemand, wenn ein Tier getötet wird. Oder wir machen Pause und dann müssen wir online gucken, geht es hier, wird es nachher gut ausgehen oder nicht. Das heißt Bambi und Free Willy, ne, die, das, den einen konnte ich gucken, den anderen nicht.
Sehr gut gemacht.
Danke, dass du den Spoiler nicht, umschifft hast. Das ist wieder so dankbar drum.
Ich wollte nämlich Hakan beide noch gucken.
Ja. Später, wenn wir hier fertig sind.
Bambi, Bambi. Ja, cool. Dann, was ist mit den Oscars? Die sind gerade gewesen, jetzt, wo wir aufgenommen haben. Große Überraschung für mich, Killers of the Flower Moon wieder leer ausgegangen. War ein bisschen traurig. Hab den ja mittlerweile jetzt zweimal gesehen und fand ihn sogar beim zweiten Mal noch deutlich besser als beim ersten Mal.
Ja.
Den hatten wir ja auch vor kurzem besprochen. Da war ich ein bisschen underwhelmed, weil ich wahrscheinlich so den zweiten Goodfellas erwartet habe von dieser Meisterwerkstufe her. Und als ich diese Erwartungshaltung nicht mehr hatte, konnte ich den viel besser genießen. Und das ist wirklich ein bisschen traurig, dass er trotz 10 Nominierungen leer ausgegangen ist.
Das ging mir auch so. Beim zweiten Mal gucken hat er mir mehr Spaß gemacht. Ich habe bei Steven Spielberg bin ich der Einzige, der das sagt. Also die bashen den, volles Brot. Dass der gestern nichts gekriegt hat, das feiern die alle ab. Ich habe gestern live geguckt, also gestern, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber gestern waren die Oscars, dann habe ich den Berg bei mir auf dem Sofa gehabt und wir haben das ganze Gehuddel live angeschaut. So zwei, drei Überraschungen waren drin, aber positiv. Ich habe, also meine, die Sachen, die ich gerne wollte, dass die Leute das bekommen, also Poor Things, Zone of Interest, Oppenheimer, die haben alle abgeräumt, das ist alles fein. Da gab es jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey, das habt ihr doch nur gemacht, weil. Also über American Fiction und das Drehbuch, da kann man lange hin und her diskutieren. Das war mir ziemlich safe, dass der den kriegt, weil das der Einzige ist, den er tatsächlich hätte abräumen dürfen. So, das ist dann auch fein. Der Film hat Spaß gemacht, aber weiß nicht so genau, ob der auf eine Oscar-Liste gehört. Was bei Killer, also was da schief, ich weiß es nicht. Also, dass der so abgewatscht wurde.
War bei Irishman auch so, ne? Der hat auch keine gekriegt, obwohl er groß nominiert war, ne?
Ja, alter Schwede. Ja. Weiß auch nicht, wie wichtig denen das ist. Also, man gönnt natürlich so einem Urgestein. Ich würde denen ja alles gönnen, ja, immer ran. Aber ich fand halt ganz geil, diesmal ein paar Erstgesichter zu sehen. Das immer mehr machen. Also, einfach gucken. Es wirkte ein bisschen breiter aufgestellt, so. Ich bin auch nicht so, also der Domingo wegen Rustin hätte wegen mir nicht hingemusst, wirklich nicht. So, das ist da ist dann wieder die Frage, ist der jetzt hingegangen, weil der schwarz und dann noch einen Schwulen gespielt hat und dann halt eben so im Hintergrund. Wir wissen das alle gar nicht, das heißt, der Film hat bei mir gar keine Wucht ausgelöst, tatsächlich nicht so. Und deswegen, vielleicht ist das auch unfair, aber wegen mir hätte er da jetzt nicht hingemusst. Aber ob De Niro sich da wirklich noch kümmert und Scorsese sich da wirklich noch wurmt drüber, der sagt halt, ich plauze hier nochmal so ein 3,5-Stunden-Ding raus. Wenn ich Bock habe, mache ich noch einen Director's Cut von dem Teil, dass ihr 6 Stunden irgendwie am Sonntag im Pyjama auf dem Sofa guckt. Ich glaube, das langt. Also, ich bin ein Riesenfan von, für mich Film des Jahres tatsächlich, war Poor Things. Ich liebe den. Und Zone of Interest hat mich ganz schön weggehauen.
Ja, Poor Things wollte ich mir jetzt kaufen, aber jetzt heute eine Werbung ausgespielt bekommen, dass der ab 20. noch bei Disney Plus enthalten sein wird. Also alle schön
gucken. Ich würde den trotzdem kaufen, gerade wegen Disney. Disney ist ja ein Arsch.
Ja, bin ich auch bald raus. Ab Mai, glaube ich.
Die schneiden gerne, die fummeln digital an Filmen rum. Und ich bin wieder mehr, nachdem ich jahrelang wirklich wenig gekauft habe, bin ich jetzt wieder dabei, dass ich ordentlich Blu-rays und so einen Kram jetzt kaufe. Einfach um sicher zu gehen, dass ich das Ding dann so hab, wie es ist. Und wenn es dann nicht auf dem Streamer ist oder ist es der falsche Streamer oder so. Ich habe auch keinen Bock, 20 Streamer zu Hause zu haben.
Ja, gehe ich gerade von raus, nämlich aus der Nummer. Fast alles gekündigt und werde jetzt nur noch dann punktuell irgendwo Mitglied werden, wo ich gerade was Spezielles sehen will und immer nur punktuell rein. Und eben nicht 4, 5 Dinger gleichzeitig haben, ist Quatsch. Und Geldverschwendung.
Das ist Quatsch. Hatten wir ja vorhin erst, wie spießig du geworden bist. Das ist Quatsch.
Das Witzigste hier war tatsächlich, ich habe das meiner Frau gesagt, von wegen, ja, dann und dann ist das raus und dann haben wir nur noch Amazon Prime und unser Ältester kam gerade, der ist 10 und dann rennt er ins Wohnzimmer zu den Kindern und zu den anderen beiden sagt, die wollen uns die ganzen Streaming-Dienste klauen. Weil die ganzen Serien nur noch da gucken. Aber auch so mit so einer hysterischen Stimme, dass ich so lachen musste.
Oh nee. Ja, ich weiß nicht, wie das bei alle ist. Also hier spielt das keine Rolle. wir machen das auch ganz gerne mal punktuell oder mal so einen Kanal dazu kaufen und so. Dieses Spiel mitmachen, überall ran, bin ich auch nicht so ein Fan von. Was ich ganz fein finde, ist, was Paramount macht. Die sagen dir sogar, finde einfach Freunde, die mit dir teilen, dann ist das fein bei uns. Also wir unterstützen das. Das finde ich gut, das können sich die anderen ruhig auch angewöhnen. Weil du darfst echt nicht vergessen, wenn du jetzt, sagen wir mal so, du bist jetzt, ihr seid eine junge Familie, habt zwei Kinder oder so, und dann zahlst du für so einen Streamingdienst X und dann gehst du trotzdem nochmal ins Kino und bist wieder bei Y und dann reicht der eine ja nicht, weil die IP ist dann da und die andere IP ist da. So, weiß ich nicht, ob man sich das dann irgendwann immer so leisten kann. Auch diese Kanäle einzeln zuschalten für 3-4 Euro, bin ich auch nicht so ein Riesenfan von. Ich nutze in der Regel dann so eine Gratiszeit, ne? So, oder wenn Mubi hat jetzt ja rausgehauen, da konntest du für einen schmalen Taler 3 Monate mal machen oder sowas. Das mache ich dann auch mal und gucke mal nach ein paar Klassikern. Die gucke ich ja auch ganz gerne.
Wow. Alessandro, du hast die Oscars ja auch geguckt. Bei dir irgendwelche Überraschungen, irgendwas Cooles, nicht Cooles?
Nee, also ich, so wie Mo gesagt hat eigentlich, genau das Ding war es halt. Ne? Also ich hatte, es war alles so vorhersehbar eigentlich, wer was kriegt. Außer, ich hätte gedacht, Editing wäre halt wirklich bei Killers of the Flower Moon für Thomas Schumacher. Das wäre, glaube ich, ihr dritter oder vierter oder noch was weiß ich gewesen. Weil das auch gerade da vom Pacing her, was ihr, ne, wisst ihr ja selber, wieder gelaufen ist, irgendwie ist er langsam. Aber sie kriegt es hin, dass es trotzdem die ganze Zeit eine Spannung drin ist und sich nicht zieht und so. Ne? Und da hätte ich sie gesehen, weil gerade Oppenheimer genau das Gegenteil eigentlich vom guten Editing war. Aber egal, so von meinem Feeling her. Ne? Dass sonst alles passte und das andere, wie er sagt, Martin Scorsese hätte auch Regie kriegen können, es hätte bester Film werden können, es hätte alles werden können. Lily Gladstone habe ich auch gedacht.
Hatte ich gesehen, die hatte ich gesehen schon. Tatsächlich.
Und aber es ist halt dieses typische, Christopher Nolan verdient nun mal auch mal langsam Oscar für seine tollen Filme, die er gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass er so in der Richtung und Oscar-technisch nochmal was machen wird. Man weiß es nicht. Ja. Aber hier passt da einfach alles zusammen. Deswegen, das ist halt so, ne, überleg mal, wie dumm das ist. Da bist du in einem Jahr und wer weiß welchen Film, dann bist du in einem anderen Jahr und dann kriegt da irgendeiner, wo du denkst, ja, war okay, hat den Oscar auch verdient, weil die anderen noch schlechter waren sozusagen. Also schlecht will man auch nie sagen, weil das sind alles Künstler, die alle ihre Sachen gut machen und so. Ne? Einer macht sie auf eine besondere Art und Weise besser dann sozusagen oder anders schön. Und das ist dann immer so ein Pech irgendwie. Aber ich glaube auch, dass das alle auch dem Bewusstsein, auch gerade die Eltern, gerade in Scorsese auch, und die fühlen das anders, die wissen das. Und denen ist das auch gar nicht so wichtig mit dem Oscar mehr. Die haben ihn gekriegt, die sind dabei, das ist Prestige, die brauchen ihn auch nicht, wie junge Künstler vielleicht, die dann irgendwie eben so ein Werbeplakat für die ist und so weiter, ne? So ein Aushängeschild und. Ne? Aber wie ihr gesagt habt, man sieht viele neue Gesichter, es war breit aufgestellt. Trotzdem freue ich mich dann eben, ne? Wenn Nicolas Cage da in der 10. Reihe saß und man zwischendurch immer so kurz sah, da ist Nicolas Cage ist da. Ja. Und dann hinterher doch dann eben die Alten dann so, ne, breit aufgestellt, aber da haben sie alle Alten geholt eben für die Supporting und Best Actor einfach. Also jeweils da 5 aufgestellt, ne? Da waren sie alle da auf einmal, ne? Für Damen wie Herren und so, ne?
Das, halt ja, das fand ich ein super Move. Das fand ich richtig schön. Also, wenn ich auch sagen muss, wir haben heute auch nochmal drüber geredet mit den Jungs, so bei den Frauen wirkte das mehr abgelesen als bei den Männern. Das also, ist da war mehr so ein Problem. Ne? Ja. So, also, Nicolas Cage hat nichts gelesen. Der hat das, was er gesagt hat zu Giamatti, hat er gefühlt. Mhm. Und alleine, wie geil sind die beiden? Wegen mir sollten die auch mal eine Oscarschwemme kriegen. Werden wir wahrscheinlich nicht erleben, weil wenn jetzt Holdovers nicht gereicht hat und der war auch in einem starken Setting, dann ist das halt eben so. Guck dir alleine ein bester internationaler Film an. Alles, was da drin gewonnen hat, das hat das Niveau vom besten Film. Also da ist jetzt, weißt du, das ist eine Kategorie, die ist so stark. Ich würde mir noch ein bisschen mehr Veränderungen wünschen, also gerne auch, es wurde ja so ein bisschen angespielt darauf, wie gut und wie wichtig Stuntmen sind. Mhm. Also ne, fände ich auch geil, wenn das mal käme. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich den Oscar für bestes Casting brauche, weil das finde ich ist schwer zu erklären.
Ich auch, ja.
Haben wir auch so ein bisschen geraten drüber, wie das läuft dann, so bestes Casting, ist das dann quasi, hätte man die Erwartung, dass es automatisch der beste Film dann auch ist, weil dann würde es Sinn machen. Ansonsten kann man ja auch nur schlecht sagen, ja, er hatte zwar das geilste Casting und die besten Leute, aber ja, hat halt nicht gelangt, Freunde. So, das ist irgendwie weird, oder?
Ja gut, so. Aber du gehst jetzt ja anders an. Man muss schon die passende Rolle halt für das, was geschrieben war. Ne? Und wenn das geschrieben halt aber trotzdem nicht gut genug war oder die Inszenierung, aber sonst passend. Aber es ist alles immer schwierig so miteinander, ja, diese Vehikel. Ja, ne? Also das ist alles natürlich Gefühlssache und deswegen machen es ja auch erst die Leute, die es wirklich können und wissen, wie die Sachen funktionieren und danach machen es halt alle, okay. Ja, ey, komm. Aber ja, also wegen mir kannst du besser machen.
Die können gerne öfter mal was probieren mit ihren Kategorien. Die Musiknummern waren auch alle Mist, bis auf Ken. Also so
finde ich sowieso immer langweilig eigentlich.
Ja, das, meistens ist das so und dann ist da einer bei, der macht es ein bisschen besser als die anderen. Ich finde eher so auch die, also auch das Billie Eilish Lied ist ein feines Lied, kann man alles gut machen und man hat es halt einfach so oft schon gehört und so.
Ja, und die kann man mehr sehen. Und
ja, so, und die anderen Lieder sind so weird, also so nichtssagend und so
ohne Kaugummi. Film halt.
Und ja. Ja, also deswegen, wegen mir können sie das auch weglassen, wird nicht passieren, weil kein Schwanz interessiert das,
was sie sagen. Was war denn dein Highlight, Mo?
Mein Highlight war tatsächlich der Gag zum mit John Cena.
John Cena, und, ne? Ja, ja. Fand ich einfach so cool, ne?
Damit habe ich nicht gerechnet, nee. Dass das passiert. Und John Cena, ich habe kurz vorher diesen Ricky Stenicki gesehen, den Film und sowas. Bin ja auch ein Freund von Peacemaker. Der hat einfach ein Comedy-Timing und dem. Das war einfach richtig, richtig witzig. Und ich mein zweites Highlight auf jeden Fall, wie kein Spoiler, Emma hat einen Oscar gewonnen und das war ganz oben auf meiner Liste. Das hat sie verdient, das hat sie geil gemacht. Und dann auch so eine ehrliche Ansprache und auch witzig, weil ihr Kleid vorher kaputt gegangen ist, einfach so, die müsste, weißt du, die möchte einfach in den Arm nehmen und dann ab auf die Afterparty. Und
ja, trotzdem war es kurz und knackig, was sie gemacht hat, ne? Ja. Und nicht so ausschweifend dann, dass da, wer weiß denn, was noch kommt, weil erst dachte man, ist da los und so, ne? Jetzt zieht es doch, aber war alles perfekt. John Cena, super, wie du gesagt hast, der wirkt alles natürlich, weil alle Gags immer sehr konstruiert und leblos gespielt werden.
Ja.
Genauso wie manchmal halt leblos abgelesen wird und so, was du gesagt hattest da mit den anderen und was sich dann immer eher so genau nach dem Gegenteil anfühlt, so, weil man sich auch dann hineinversetzt in die nominiert sind, wie sie dann hören, wie andere dann gerade mal was runterlesen müssen, weil gefühlt keinen Bock haben und so, weißt du, sowas Künstliches. Nee, aber John Cena, mega. Und das Geile ist, er geht dann raus und dann hat man ja immer gesehen, wie die rausgehen, ne? Und dann steht ja schon The Rock, Dwayne Johnson, und wartet, ne?
Ja, genau.
John Cena ist für mich ja der viel, viel bessere Schauspieler und Typ überhaupt so. Okay. Und The Rock hat auch nicht wirklich so, die haben sich komisch begrüßt und so. Also er war nicht so lockerflockig, das sah eben nicht so gut aus. Aber naja, es wird vielleicht ein bisschen neidisch.
Ist das alles noch Wrestling-Show, man weiß
ja,
es
nicht. Machen auch Show. Ja, die machen auch Show. Ja, die haben sich gefightet. Nackt. Aber der war echt nackt, Alter. Der war so nackt und das war jetzt überraschend.
Ja, aber kann er tragen. Ja,
absolut. Also, kann er tragen, ja. Ne?
Besser als der Originalflitzer, der sah lange nicht so gut aus.
Ja.
Aber der hat einen Schnurri wie unser Freund Hakan hier.
Für die, die es nur hören und nicht sehen, ich habe mir jetzt einen kleinen Schnauzer wieder mal stehen lassen. Nach längerer.
Damit alle auf dem aktuellsten Stand sind. Was ist mit Hakan?
Hakan ist wieder klein. Hakan wieder klein. Ja, wollen wir starten oder was?
Ja, dann mal los.
The stage is yours.
Meins?
Ja, read it.
Ach, read it. Einfach so ohne Ansage oder soll ich vorher sagen, worum es geht?
Wie du möchtest.
Just read it. Also erstmal haben wir bequatschen heute zusammen zwei Filme. Waren die eigentlich meine Idee oder war einer von denen auch bei euch sowieso auf der Go-To-Liste?
Donnie Darko quasi, du hast ein paar noch gedroppt und weil ich die 4K-Fassung gerade frisch gekauft hatte, den will ich sehen.
Ja, geil. Ja, wir reden über Donnie Darko, das machen wir nachher. Wir fangen erstmal an mit Der öffentliche Feind von 1931, auch bekannt als Public Enemy. Die erste große oder die Durchbruchsrolle von James Cagney. Und ihr steht auf Klappentext und hier kommt er. Achtung! Schon früh geraten die Freunde Tom Powers und Matt Doyle auf die schiefe Bahn. Während der Prohibition ist ihre große Zeit endlich gekommen. Bald schon ist Tom ein eiskalter Gangster. Doch das Leben im Milieu fordert seinen blutigen Tribut. Das ist der Klappentext.
Da jetzt kommt noch Wasser, ne? Apropos Bandit.
Ja, zack, bumm. Ja, die wollen halt nichts verraten. Dann steht ja noch so ein bisschen Gedöns. Mit Der öffentliche Feind von 31 gelang James Cagney in der Rolle des listigen, knallharten Tom Powers der endgültige Durchbruch, aber nur, weil Produktionsleiter Daryl F. Zanuck eine kurzfristige Änderung in der Besetzung vornahm, denn ursprünglich sollte Cagney nur eine Nebenrolle spielen. Zanuck erkannte aber dann sein Potenzial, bla und blub, zipp und zapp, hier haben wir den großen Star. So. Danach ist er ja richtig groß geworden und das Ding gilt zusammen mit Little Caesar als die Fundamente des Gangsterfilms.
war sie sogar zuerst
das Switch,
dass quasi die beiden die vertauschten Rollen hätten spielen sollen.
Ja. Genau, ja. Und das, also der Matt Doyle spielt sicherlich den also der Schauspieler Edward Wood spielt diesen Matt Doyle so, wie er sollte wahrscheinlich. Der Cagney hat schon was. Das ist schon ein weirder Dude. Ja, also in seiner ganzen, der ist ja auch nicht besonders groß oder wirkt zumindest nicht besonders groß, sondern eher so quirlig und das macht er schon ziemlich gut. Hat auch so einen eigenständigen Look. Also hat einen richtigen Look. Ne?
Ich habe den noch nie so jung gesehen. Ich habe den, glaube ich, immer nur in seinen richtig späten Filmen gesehen, wo er schon wirklich immer, also alt ist natürlich relativ, weil ich habe mit meiner Mutter früher viel ältere Filme gesehen und da waren ja die damals 30-Jährige schon für mich wahrscheinlich dann super alt.
Ja.
Kommen wir nachher noch dazu, wenn ich an Drew Barrymore bei Donnie Darko denke, da dachte ich damals auch so, oh, ist die alt geworden, weiß ich noch, als ich das erste Mal gesehen habe. Und jetzt siehst du, Alter, die war unter 30, was ist da los?
Ja. Ja. Oh, nee. Ja, aber so war das ja so bei uns immer. Bei uns liefen zu Hause immer, mein Vater hat das immer gesagt, Filme mit lauter Toten, das waren dann immer die Sandalenfilme. Ne, die, alles, was in der Wüste spielt, ob jetzt Jesus dabei war oder nicht, das lief bei uns dann immer rauf und runter. Meine Mutter hatte dann ein Faible für, mein Vater auch. Und da waren ja gefühlt auch alle Schauspieler, selbst wenn sie da beim Spielen in ihrer Prime waren, waren das halt einfach nur alte, klobige Typis. Ja. Ne? Also, ist ja so. Charlton Heston in Planet der Affen ist ja irgendwie, der ist ja zero sexy, aber damals war der halt der Hingucker. Ne? Hier, der läuft die ganze Zeit ohne Shirt.
Ja, wie kam es, dass du den ausgewählt hast? Kanntest du den schon? Oder ist das so ein Go-To-Film oder war das auch so eine Erstsichtung oder Auffrischung?
Nee, ich hab den irgendwann mal gesehen vor zig Jahren und ich bin immer wieder sehr regelmäßig in so Mafia-Phase. Bin Riesenfan von Paten. Ist jetzt kein Geheimnis, rede ich gefühlt andauernd drüber.
Stimmt, letztens hast du bei den Banausen über den dritten Teil gesprochen, ne?
Nee, das war nicht ich. Das war Classic Dave. Der ist einfach reingeswoopt und hat mir den weggenommen. Ich hatte das große Glück, dass wir über 1 und 2 reden konnten. Und dann, ja, droppt er den da einfach. Ja. Krass, aber ja. alles fein. Dave und ich haben das ausgesprochen. Und okay. Nee. Und ich gucke dann auch ja gerne, weißt du ja, so Fan-Cuts. Und es gibt halt so diesen einen Typen, der hat so Mega-Cuts gemacht. Wenn du die zusammenguckst, dann bist du bei 10 Stunden. Und jetzt gibt es davon sogar noch eine Extended-Variante, dann bist du bei 11 Stunden. Und da ist dann jeder Furz, den es jemals gab, vom Paten so hochgearbeitet. Und dann habe ich so ein Essay darüber gelesen und da wurde dann über Little Caesar geredet und über Der öffentliche Feind. Und Little Caesar habe ich schon ein paar Mal gesehen und den, da hatte ich keine große Erinnerung dran und dachte mir, dann gehe ich mal los und kaufe mir den. Und deswegen war der gerade total im Kopf, als du gesagt hast, komm mal vorbei, lass mal über was quatschen. Und ich finde halt, also wenn wir jetzt darüber reden, dann sind wir die Ersten, die ich finde, die darüber reden. Weil ich habe geguckt, ob es andere Podcasts gibt, die darüber geredet haben und ich habe keinen gefunden.
Oh, sehr gut. Deflorieren wir diesen Film? Muss das sein.
Naja, wir können ja hier nicht nur die ganzen alten Dinger bringen, ne?
Ja, das wäre langweilig, das stimmt. Ja. Aber mal gucken, bei mir ist es immer so schwierig mit Filmen vor, sagen wir mal, vor 60. Da funktionieren einige funktionieren nicht. Deswegen gab es hier für mich auch so ein paar Längen.
Oha.
Ja, also ich war nicht immer fully entertained, muss ich sagen. Also es war so ein bisschen, manchmal ein bisschen, also zäh ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, dass ich so ein bisschen mehr, also ich war nicht die ganze Zeit voll drin in dem Film, so rum. Wie ging es euch?
Aber wie kommt's? Was war denn da? Welche Szenen war das denn so? Oder welche Stellen, dass du sagst, wieso ist das Pacing war dann irgendwie, oder es waren einfach Sachen, die gar nicht interessiert haben? Oder
ja,
war
beides. Das so, also Pacing und auch vom Interesse her. Ne? Also ich fand, dass die da, dass da zu viel irgendwie um das Drumherum ging und nicht um dieses Gangstertum an sich, wo ich ein bisschen mehr hätte sehen wollen von seinem sagen wir mal Rise and Fall, sondern das war irgendwie für mich dann, irgendwann war es einfach da und dann wurde sich fokussiert auf Parts, die ich irgendwie nicht so interessant fand. Ich fand es so ganz witzig, weil ich glaube, ich habe Gene Harlow vorher noch nie gesehen. Ich glaube, das war das erste Mal. Den Namen kennst du ja irgendwie schon, seitdem du lebst. Und dann sagt, okay, das ist Gene Harlow. Okay, wusste ich nicht. Also habe ich, glaube ich, so nie live gesehen. Also live, ihr wisst schon. irgendwie auf dem Bild.
Und hat sich das Knöpfchen geregt oder hast du gedacht, nee, komm.
Nee, fand ich irgendwie, dachte, okay, das war damals so der To-Go-Shit. War ich schon ein bisschen To-Go-Shit. Ihr wisst schon, ihr wisst schon. Also, sagen wir mal so, das der Schönheitsideal damals, ja, aber wo es gibt da auch andere, also, ich habe ja auch gelesen, dass Marilyn Monroe, dass das ja auch das große Vorbild von Marilyn Monroe war. Also wahrscheinlich hätte es Marilyn Monroe so nicht gegeben, wenn es Gene Harlow nicht gegeben hätte. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, dass Marilyn Monroe wesentlich, da hat sich das Knöpfchen schon immer geregt, schon als ich ein Kind war, hat sich das Knöpfchen bei Marilyn Monroe geregt. Und bei ihr hat sich bis heute, also regt sich das bis heute nicht so.
Also ich fand, der ist nur 83 Minuten. Der ist nicht lang, hatte richtig. Der jetzt bei mir nicht, ne? Ganz im Gegenteil, ich fand da sogar vom Aufbau her fand ich das ganz gut, dass sie sich auch vorne ein anständiges Stück Zeit genommen haben, haben die seine Jugend erzählt, wo wir dann gleich sehen, halt in seinem ganzen Charakter, er hat halt irgendwie gar keine Bindung zu anderen Menschen, also er ist halt wirklich so ein bisschen asozial, verfolgt seine Ziele auch um jeden Preis. Das äußert sich als Kind dann darum, dass er die Leute, selbst wenn er sie kennt und mag, irgendwie zu Fall bringen will und das dann halt eben auch als Metapher, dann kannst du das ja nehmen, Leute zu Fall bringen und ich mochte das eigentlich ganz gerne. Auch der Wechsel dann, sehr, also ich meine, sowas wird immer noch heute gemacht. Ja? Du siehst die beiden Protagonisten als Kinder und nächste Szene siehst du sie dann als Erwachsene und damit du dann noch weißt, wer ist denn jetzt wer, machen sie gerade so eine Handbewegung, wie sie, die wir gerade kurz vorher noch gesehen haben, als sie Kinder waren. Der eine zuckt mit dem Kopf, der andere schnüpft sich so die Nase, wo du weißt, alles klar, so ist jetzt die Verteilung. Ich fand das eigentlich ganz gut. Es ist schon so, mit unseren Jetzt-Augen zu hören, dass das es sollte einer der brutalsten Filme werden. Das wirkt natürlich jetzt ein bisschen komisch. Für die damalige Zeit war das aber schon und mehr Gewalt beziehungsweise mehr Mafia-ähnliche Strukturen wollten sie gar nicht zeigen, weil sie halt immer die Angst haben, siehst du ja auch, gibt diese zwei Disclaimer da. Wir erzählen euch hier zwar einen Film, aber dieser Film ist Realität. Das passiert auf den Straßen in Amerika und wir als Gesellschaft müssen uns dem irgendwann stellen. Da kannst du natürlich keinerlei, nicht an einer Stelle kannst du da irgendwie eine Glorie singen, sondern die müssen auf die Fresse fallen und zwar beide, auch wenn der eine ein bisschen netter ist als der andere. Aber mir hat das eigentlich gelangt. Ich fand das erstaunlich gut.
Alessandro?
Ja, bin ich bei Mo so eigentlich. Also ich war auch überrascht vom Teil, wie es aufgebaut ist und dass man ja so viele, was ja auch klar war, weil wie es bei Mova, ich habe ihn nicht gesehen oder bei dir auch nicht, Hakan, ne? Ich kannte den nicht und der trat halt immer so auf, ist Vorbild von, beziehungsweise Vorbild ist immer übertrieben und so, ne? Ich meine, man muss immer so tun, als wäre das irgendwie, aber die Leute haben die halt gesehen früher und wie Samples, ne, was ich jetzt auch gerade so als Thema hatte und so, bauen die das dann halt in ihrem Film ein. Das heißt nicht, dass es daher kommt oder geklaut ist, sondern sie machen es einfach nur aus Liebe und auch so ein bisschen, ne, so Nostalgiegründen und so, ne? Und dass halt so viel ist. Aber das macht ihn ja dadurch besser, wenn man sagt, dass man wieder was wiedererkennt von den Goodfellas, der
ja, Pate. Klar.
Und gerade auch der Aufbau und dieser Fall und überhaupt Scorsese so ein bisschen. Da natürlich gewollt, weil sie halt, ne, sind keine Helden, Verbrecher sind keine Helden und so, da sie wirklich so zeigen wollten und die sind am Ende gearscht so ungefähr, was Scorsese ja immer macht. So, ne? Aber nur auf eine andere Art natürlich, ne? Aber da habe ich dann auch Scorsese halt drin gesehen, so Aufstieg und dann aber immer, man stellt sich selber irgendwie ein Bein und so. Und es geht dann wieder bergab und so. Das fand ich halt modern, interessant. Und da sind halt ein paar, also von der Kamera her ist es toll, nicht durchgehend und so, ne? Aber da sind manchmal wieder ein paar Bewegungen drin und so, wo du sagst, so, das macht mich an und so, ne? So einen kleinen Ständer kriegst und so. Und das ist ja geil, dass das nicht so durchgehend ist, weil das gerade immer so in diesen, bei besonderen Momenten halt nur gemacht wird und nicht die ganze Zeit nur, wir haben jetzt eine Steadicam und wir hauen da rum oder wir schwenken und so, ne? So einfach willkürlich eingesetzt wird. Und die Szene im Regen zum Beispiel, sowas, wie krass das wirkt und wie heftig die war. Weil das finde ich auch. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich kenne nicht, wer weiß, wie viele alte Filme schon gar nicht aus den 30ern, aber so oft sehe ich da schon Regen allgemein nicht, aus Produktionsgründen und schon gar nicht so ein. Und der dann auch noch aus einem bestimmten Grund da ist. Und ja, dann denkt man auch wirklich, nicht nur wegen den Beziehungen zu den Figuren und so, sondern auch gerade in dem Moment an Road to Perdition oder so, obwohl das ja total weit hergeholt ist und Quatsch ist. Aber trotzdem.
Nee, finde ich gar nicht.
Ja, okay, ja, gut.
Nee, finde ich gar nicht. Also, der Regen. Dieser Alley-Shot, das hat bei beiden Filmen, hat das einen Grund und die ähneln sich da schon, das finde ich gut. Alleine generell, wenn er zum Ende quasi auf seinen Rachefeldzug geht oder sowas, also John Wick von 1931, hast du auch erst in Staffel 1 von Fargo gesehen, wie er dann, wie ein Typ alleine in so ein Gebäude geht und du hörst Schüsse, da ist es natürlich ein bisschen aufgepeppter gewesen etc., aber so von der Art her oder so, dass er da einfach sein Ding durchsetzt, ich finde das schon gut. Wenn ich was kritisieren müsste, dann ist es tatsächlich so, dass im Vergleich zu Cagney und im Vergleich zu den Frauen, die anderen Kerle, die schönen Kerle, also sein Bruder, sehr steif. Edward Wood, super steif. Also da hat man gesehen, wir spielen hier. Bei den beiden, die quasi die väterlichen Gangsterrollen spielen, also Paddy Ryan und der andere, da merkst du, die sind schon länger im Business und die spielen das auch so eine schöne schnoddrige Art. Mhm. So, der eine ist dann so der kleine Hehler, der mit den Kindern arbeitet und dann später nochmal an die Erwachsenen gerät und der andere nimmt halt die Erwachsenen an der Hand und sagt, mit mir macht ihr jetzt hier während des Alkoholverbots das große Geld oder sowas. Die so ne, irische schnoddrige Art und so gespielt, finde ich super. Und die Frauen, ich fand die toll. Also gerade Jane, ja, fand ich super.
Ich fand die andere viel hübscher.
Das war noch gute Szene,
diese Frauen. Diese Grapefruit-Szene war echt krass. Also die war wirklich brutal, dass man sagt, ich glaube, das haben die damals so, da waren die andere, sagen wir mal, auch Rollenbilder oder Frauenbilder, die man dann gezeigt hat. Ich glaube, das war schon mit das Härteste, so mit der Grapefruit ins Gesicht und so weiter, dass das auch wirklich dann in die Geschichte eingegangen ist und sie auch immer wieder auf diese Szene angesprochen wurde, irgendwie ihr Leben lang.
Aber ihr Ex-Mann soll ja es gab ein Kino in New York, das diesen Film 24 Stunden lang gezeigt hat, den ganzen Tag. Und ihr Ex-Mann soll öfter des Tages da hingegangen sein, nur um diese Szene zu sehen, weil sie halt, haben sich nicht im Guten getrennt und da geht diese Geschichte, dass er dann wohl gesagt haben soll, ja, ich gucke mir das sehr regelmäßig an. Ja, und er hat auch so eine besondere Art, also James Cagney ist ja in dieser Rolle auch irgendwie komisch und besonders. Also, ne, wenn du dir das anguckst, dass der in den ganzen Film über kaum jemand die Hand gibt, und immer nur mit seiner Faust dieses freundliche Klick und so. Und selbst bei seiner Mutter, wo er eigentlich in der Nähe da sein sollte. Und das ist halt alles nicht so gegeben. Das zeugt schon so, dass sie damals schon damit gespielt haben. Also würde der heute rauskommen, würden wir sagen, ja klar, der ist halt also psychisch schwer gestört. Der hat keine Beziehung zu Menschen. Und eigentlich will er nur seinen Ruhm und gibt ihm ein paar Waffen. Und der erledigt das dann alles schon. So, ne? Und wenn man, dass man das macht in dem Film von 31, das finde ich schon, also Hut ab.
Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Englisch.
Ich habe sowohl als auch, weil ich bin ein Riesenfan von alter Synchro. Mhm. 31 ist früh, beziehungsweise da sind viele Stimmen bei, die hat man dann in anderen Filmen auch schon gehört. Am liebsten habe ich wirklich so Synchro aus den 50er, 60er, 70er, weil da sind die richtig großen deutschen Synchronstimmen, die sich dann auch deine ganze Jugend hin begleitet haben und so. Und die haben das synchronisiert wie früher die Dick und Doof-Filme auf Deutsch. Also da sind auch so Stimmen bei oder die geben denen dann nochmal so eine andere Ebene, weil die Stimme dann speziell ausgesucht, fand ich ganz spannend. Und Paula hatte mitgeguckt und wollte dann ab da Deutsch gucken. Und ich habe also den Anfang Englisch geguckt und er hat ja eher so eine Entenstimme, James Cagney. Ist ja nicht so, dass er ein tougher Typ ist. Der ist ja jetzt nicht irgendwie John Cena so groß und hat deswegen so eine tiefe Stimme, sondern ist eher so im Entenbereich am Start. Und deswegen, da tut ihm die deutsche Synchro schon noch einen Gefallen.
Was bei den Kindern so witzig am Anfang, weil die sind irgendwie 10 und dann hören die sich irgendwie wie 20-Jährige an oder 15-Jährige oder 17-Jährige. Also auf jeden Fall war das ja noch die Zeit, wo Erwachsene ja immer dann auf kindlich gesprochen haben. Und das ist immer so ein bisschen hatte immer so einen weirden Einschlag, finde ich jetzt immer im Nachgang. Früher hat man das ja auch akzeptiert, dass es einfach so war. Ne? Du hast es ja immer gehört, dass es entsprechend so war. Aber Cagney, der schien ja im echten Leben echt ein geiler Typ gewesen zu sein. Also ich hatte gelesen, dass der öfter mal krank gemacht hat, also auf allen seinen Sets. Und da dachte ich immer, okay, warum? Und dann war halt die Erklärung, damit die anderen mehr bezahlt werden, also länger bezahlt werden, weil die Drehtage sich dann hingezogen haben und die damals alle pro Drehtag bezahlt wurden. Und damit die halt alle deutlich weniger verdient haben, also er sagte halt auch, es sind alles unterbezahlte Jobs, damit die halt ein bisschen mehr Geld kriegen. Und das soll er regelmäßig gemacht haben, tatsächlich.
Ja, also wusste ich noch nicht, dann erst recht.
Absolut.
Netter Typ.
Mega.
Ja. Okay. Ja, sonst fand ich die Szenen, ich fand halt besondere Szenen drin, natürlich die Endszene ist natürlich super, will ich jetzt nicht so viel zu sagen.
Hat die sieht auch super, ne, wenn die Tür aufgeht. Und er, also
die fand ich ziemlich creepy auch, muss ich sagen. Also das war wirklich...
Ja, ja. Nee, hatte so ein bisschen was von Boris Karloff in die Mumie.
Ja, auch wie alles zusammengeführt wird, so dass von wegen dieses, ne, also wo es hingehen soll und dann wieder doch der Kreis geschlossen werden soll, aber das funktioniert halt nicht, weil es aufgrund seiner Persönlichkeit und dem, was er ist und so, das ist halt schön und intelligent gemacht so insgesamt von dem Film. Und die andere besondere Szene ist natürlich, wenn sie den... wie heißt der Typ nochmal, der dir am Anfang, der abgehauen ist, als es dann hart wurde, der die beiden was gelehrt hat und den sie dann erledigen wollen, den sie dann verfolgen. Genau, den sie dann verfolgen und der dann am Klavier das Lied spielt und so. Mhm. Und dass er dieses Kinderlied spielt und was dann passiert und so, fand ich auch toll inszeniert, toll auf den Punkt
die
gebracht.
Kamera, ne?
Bedeutung, alles super, ja. So dieses Klassische und so. Und dann auch wie, also nicht nur, dass irgendwas gemacht wird, wie du sagst, Kamera, ne, das ist gut stilistisch und so. Aber auch mit dem, ne, was er gerade macht, wie das denn geführt hat und so und alles auf den Punkt und so. Ne? Deswegen hat das alles echt eine tolle Bedeutung und ist sehr modern gewesen für mich und so, wo ich überrascht war, wie du gesagt hast, auch das Cagney, wie er vom Spiel drauf ist. Dass eben die anderen gefühlt klassische Schauspieler sind, die gerade aus der Stummfilmzeit kommen so ungefähr und dann sagen müssen, wir müssen jetzt weniger machen, weil jetzt kann man reden und wir spielen jetzt ganz straight und so, weil wir versuchen zu spielen, wie irgendwas ist. Und er halt mehr so einfach ein fucking Charakter ist und wie die anderen halt so, ne, dass sie was so vom Typen her was mehr bringt und so, der auch kein besserer Schauspieler wahrscheinlich ist, auch nicht wirklich, sondern einfach mehr Type ist und da reinpasst halt, ne, weil gut besetzt ist und so und dafür den Casting Director auf Oscar gekriegt, ne?
Okay, alles klar. Dann, jetzt hast du verstanden.
Jetzt hast du verstanden.
Ja, wobei hier war ja die Hauptentscheidung eben der Produzent, der gesehen hat, hier der Cagney kann es besser als der andere, also insofern.
Ja, das
dann müsste der den Oscar kriegen, aber dafür war der hier nicht.
Das sind auch immer andere Fragen, wenn da, wer was macht, Kostüm und hier und da, natürlich haben sie das gemacht, aber wie viel wurde auch beim Schnitt zum Beispiel bei Oppenheimer, sagt sie auch, ne, klar, sitzt die ganze Zeit mit Nolan da zusammen und ne, wie viel ist da wirklich dann, wurde da und da gesagt, genau wie bei Kameraleuten und so, ne, wie oft da durchgeguckt wird durch die Kamera und Licht dann doch nochmal von ihm selbst dann quasi manchmal so die Zeilen gesetzt wird, das ist immer so, ne, sondern, aber wie gesagt, es braucht halt alle und fertig, sind wir bei dem Thema schon.
Ja, ja, klar.
Natürlich. Okay, und cool.
Also wirklich cooler Film, wer cool irgendwie sehen will, wo die Mafia-Filme, aber auch zum Beispiel Al Pacino vielleicht so das ein oder andere Manorisma her hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich auch Scarface da was abgeguckt hat.
Mhm, genau.
Also ich finde, ich habe da ein Faible für die alten Sachen zu gucken. Das wird sicherlich nicht der letzte sein.
Ich habe den bei Video Archive gesehen. Das haben die immer viele, gerade aus den 30ern, 20ern Filme. Mhm. Da sind die archiviert und da kann man die halt gucken. Und da war der drin halt. Okay. Auf Englisch Original dann, ne? Aber da sind so viele von diesen Filmchen, auch trashige Sachen und so, die es damals gab, die es so kaum gibt und so. Kann sich da reinziehen auf jeden Fall, offiziell.
Wie heißt das?
Wieder was gelernt, vielen Dank.
Video?
Archive.
Archive, okay. Ich habe den ja bei Amazon gekauft, weil ich ja dachte, dass du ihn auch guckst. Deswegen
halt, hatte in SD gekauft. Oder was?
SG, fragte Mugane.
Ja, in schäbigen SD hast du SD. Den gekauft oder was?
Ach so, ich glaube, das ist SD, ja. Das war, glaube ich, keine HD-Auflösung. Konntest ihn für 3,99 leihen oder für 9,99 kaufen. Und ich hatte ihn nämlich nicht mehr auf Scheibe gab es den nicht mehr.
Hier, also ich habe physisch 2,78.
Hm?
2,78.
Also, ich habe 9,70 Mark verstanden. Ich dachte, what?
Nee.
Ja, da kann man schön gebraucht, sonst gibt es immer gute Sachen auch. Ne? Bei manchen übertreiben sie es, ne? Aber die meisten kriegt man eigentlich so. Ne?
Ja.
Ja, na jetzt, gut. Wo wir den Podcast gemacht haben, werden sie sowieso eine neue Superversion rausbringen und so, nachdem sie das gehört haben.
Jetzt müssen wir wieder restaurieren.
Dann schreiben wir die an. Müssen wir mal gucken, ob Plyon das kauft oder so. Die haben da ja ein Händchen für und dann sagen wir hier, wir hätten gerne was ab.
Und an der Doku ein Penis-Zitat von Hakan vorne drauf, ne, auf dem DVD-Cover. Dann
den Halle hat mein Knöpfchen bewegt.
Ja, also wie gesagt, ich war underwhelmed. Ich bin bei 6,5 von 10 Punkten für The Public Enemy.
Mhm. Okay.
Da gucken sie mich an. Ja. Ich geh mal schnell weg.
Ich habe dich gar nicht angesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucke. Ne? Wo gucke ich wohin? Ich gebe 8 Punkte.
Oh ja, das ist fett. Da mache ich mit. Ich bin ja nicht so der Punktegeber, wisst ihr ja. Aber so für das, wo 8 steht, ist das okay, weil ich glaube schon, dass ich den sicherlich noch ein, zwei Mal gucken werde. Ja. Doch.
Mhm. Cool. Feini. Wie ich früher mal gesagt, alles über 5 ist über den Durchschnitt.
Don't hate me. Alles unter 5 wird auch abgebrochen.
Don't hate the player, hate the game.
Ja.
Die Frage ist, wann weiß man, dass es unter 5 ist, ne?
Ja, da ist auch was dran. Also mittlerweile ist ja auch so, ich hatte auch kurzzeitig mit der Idee gespielt, einfach noch einen Spin-Off-Podcast zu machen und wirklich nur Rant-Filme dann zu bringen, von denen man, und das ist halt die Idee, von denen du vorher nicht weißt, dass es welche werden, sondern Filme, die eigentlich für was Größeres geboren sind und dann sind sie halt close. So. Weil Trash zu gucken ist ja dann, das ist ja ein anderes Konzept. Aber bei Green Lantern haben wir alle gedacht, das wird ein geiler Superheldenfilm damals. Und dann kam das. Oder ne, Fantastic Four oder jetzt hier, bleiben wir mal im Genre mit dem Web, großartig. Eine Perle des Genres. Oder jeder Avatar, meinetwegen.
So. Ja, Helena 2 war ich echt schockiert, was sie da gemacht haben. Und da war ich noch ein Teen. Und trotzdem war das schon rotzig.
Trotzdem warst du schon schockiert.
Ja, absolut.
Ja.
Trotz Virginia Madsen.
Warst du ganz, ganz desillusioniert plötzlich. So,
das hast du weggeworfen.
Ja.
Schockiert.
Alle Comics nach Hause gegangen, alle Comics verbrannt. Und ein gutes Buch genommen, ne? Schön, Michael Ende.
Habe ich tatsächlich gelesen, Michael Ende, die unendliche
Geschichte. Ja, ich auch, ja.
Habe ich sogar.
Ich kann noch einen draufsetzen. Ich habe den damals im Kino gesehen, dann war ich so hyped, als ich nach Hause gegangen bin, hatte eine Matratze auf dem Fußboden, so wie
Bastian
Balthasar Buchs da auf dem Dings. Und dann habe ich da gelesen mit einem Beinchen in der Höhe und habe dann da diese fette Schwarte angefangen zu lesen, weil ich dieses Komplett-Feeling haben wollte. Geil. Für den zweiten Look, ne? Damals warst du ja so, bist einmal ins Kino gegangen und da wusstest die Spanne zwischen Kino und Veröffentlichung jeglicher Art, in der Regel damals noch Fernsehen, bis dann die Videotheken kamen, war zum Teil ja 3 Jahre und länger. Ne? Und es gab Filme, da war gar nicht klar, ob die überhaupt rauskommen. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, aber witzig, genau so habe ich es auch gemacht. Erster Kinofilm oder, ist, wie gesagt, ich weiß immer nicht richtig, habe schon wieder vergessen, ob es jetzt Ariane Meerjungfrau war oder eben Unendliche Geschichte 2. Aber Unendliche Geschichte 2 dann gewesen und danach direkt das Buch gekauft, was aber zum Film war. Das war, glaube ich, weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das war das Buch zum Film und nicht der, worauf es basiert. Ich habe es natürlich nie gelesen, aber da hat man sich irgendwas geholt. Weißt du, was du mit, ich will noch mehr davon, ich will weiter, ich will wissen, ich will lesen und so, ne? Ja. Das ist so, ja, wie du sagst, das Feeling und so. Man kann nicht alles sofort haben und so.
Ey, was. Wie sehr wollte ich Elliot sein in der Szene, wo er das Mädchen in der Schule einfach küsst? Wo er auf diesen Typen draufsteigt, der da, ne? In der Froschpanik laufen die alle rum. Geil, ja. Ja. Ey, großartige Szene. So. Ja, aber find mal, ne, wenn du selber so ein Zwerg bist.
Die war echt gut. Das musst du echt nochmal sagen, wo du es erwähnst. Ey, die ist echt gut. Alle reden über E.T., die ist das, Ende, bla bla. Aber die Szene ist gut gemacht auch. Ja, diese ist aber auch so besonders und hat so ein Feeling. Romantischer ist er als jeder andere Romantikfilm heutzutage, also diese Versuchen an was reinzuballern.
Weil er halt eben auch gleich so diesen Gegenshot macht. Er zeigt dir halt, wo er es selber hernimmt. Ne,
das ist
super. So, ne, so werden alle abgeholt. Auch die Erwachsenen, die mit den Kindern da so und sagen so: Ach ja, die Szene hier in dem Film.
Und so.
Ja, ist geil. E.T. ist ein ganz, ganz wichtiger Film für mich.
Eins will ich noch fragen: Auf der Liste war Mexican drauf, ne? Auf deiner,
ja, The Mexican, Note. Ja.
Nur eine Frage, ganz kurz beantworten, sonst kriegt Tag keinen Kollaps.
Nein, ist gut.
Findest du den Film gut oder schlecht?
Ich finde ihn super.
Ach, schön, ey, weil es gibt kaum Leute, die den geil finden und ich liebe den Film. Ich finde,
deswegen ist der auch so schwer zu finden.
Ich habe ihn auf DVD.
Ja, ich auch. Ja, aber geil, auch nur auf DVD.
Ja, nur auf DVD, ist richtig krass. Ja. Gibt's auch nicht zu streamen, ne? Hat der Hakan ja geguckt, weil ich gesagt habe, ich will den machen.
Ja.
Und, aber den gab's nirgendwo, außer, ne, man hat ihn auf DVD und das ist einer meiner ersten DVDs mit so noch so. Das ist,
du konntest ihn nicht mal bei Amazon kaufen, digital. Also nicht, weil das hätte ich dann ja auch gemacht. Weil, weil ich gemerkt habe, ihr seid ja beide Fans und ich habe den nie gesehen, war das für mich halt auch interessant. Hab den leider nicht gekriegt. Also keine Chance.
Super, Gandolfini da macht, ist spitzenmäßig. Also ich habe mich da in diesen Charakter, den er da spielt, so auch also richtig, richtig rein verliebt. Das ist einfach groß. Und das ist trotzdem auch romantisch und ist irgendwie auch ein Es hätte ein richtiger Mainstream-Film werden können. Der hätte genauso groß sein können wie...
Der wurde falsch beworben halt. Ne?
Volles Brot, volles Brot.
Der wurde als Liebesfilm beworben und so, weißt du?
Ja, ja.
Weil die großen Schauspieler bei Pitt und Julia Roberts und dann, es war was ganz anderes. Aber lass nicht so viel drüber reden, Mo.
Ja.
Den machen wir irgendwann, entweder alle drei oder wir beide oder irgendwo, weil den, das ist cool, weil den gab es auch, glaube ich, hat keiner besprochen gefühlt, habe ich noch nie gehört, dass irgendeiner überhaupt mal den so erwähnt. Im Podcast wird ja mal gelabert und da wird ja mal ein Film immer erwähnt wenigstens oder so. Sagt, ja, den finde ich toll, aber nicht mal, dass das passiert oder so. Also, ja. Und wenn, dann fand man nicht so...
The Mexican, demnächst bei uns.
Ja, okay. Ja gut, wir haben jetzt aber noch ein anderes, ganz anderes Brettchen hier. Yes. Frühstücksbrettchen vor der Nase. Donnie Darko. 2001 rausgekommen, hat er auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Der Klappentext ist, also es sieht aus wie sehr viel Text. Ich zeige das euch da hier mal so.
Ach, das ist die DVD, ne?
Das ist die, der Director's Cut in einem edlen... Metallgedönes. Ja. Ändert aber nichts am Klappentext, der nicht besonders umfangreich ist. Hier steht, auf den ersten Blick könnte Donnie Darkos Leben das eines ganz normalen Kleinstadt-Teenagers sein. Doch Donnie plagen furchterregende Visionen. Nachts erscheint ihm Frank, der in einem Hasenkostüm zerstörerische Aufträge erteilt. Als Frank prophezeit, dass in genau 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten und 12 Sekunden die Welt untergehen wird, weiß auch Donnies Psychologin keinen Rat mehr. Ja. Frage vorab. Welchen habt ihr geguckt?
Kinofassung.
Standard oder die Direct?
Kinofassung.
Kinofassung.
Also ich habe jetzt die Kinofassung geguckt, aber ich habe natürlich beide schon gesehen.
Ja, ich auch.
Und das auch mehrere Male. Also ich kenne beide auf jeden Fall. Weil, okay, wie gesagt, also, wer es hören will, ich habe da einen Podcast schon zu gemacht mit Ralf und haben wir auch alles verglichen und haben 70, 80 Minuten über den Film gesprochen, glaube ich. Nur ausschließlich über den und ja, deswegen.
Kann man auch.
Ja, auf jeden Fall. Also, man hat Spaß. Ne?
Und du hast jetzt DC gesehen, oder?
Ich habe hab beide nochmal.
Ah, cool.
Weil ich weiß noch, als der rausgekommen ist, da. Also, der hat schon was mit mir gemacht. Ich fand den schon wirklich gut. Ich bin aber auch ein großer David Lynch-Fan und das hat hier ganz, ganz harte David Lynch-Vibes. Und das lange bevor, ist das ja ein Flop und ist dann ein Kultfilm geworden. Ich habe den also auch nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den im Kino gesehen habe, ich werde den auf Video.
Den gab es nicht im Kino in Deutschland. Der kam auf Scheibe raus. Ich habe den auch, ich hatte damals immer diese DVD-Magazine und der war halt mit als Geheimtipp da angegeben, deswegen hatte ich mir den Film gekauft und der hatte nie einen deutschen Release. Aber es lag auch so ein bisschen an der Marketinggeschichte. Ich meine, das war zum 11. September 2001 rum und die ganze Marketingmaschinerie ging halt um diese Turbine und das Flugzeug und so weiter. Und das mussten sie natürlich alles dann unterlassen. Somit gab es wenig Marketing. Ja, und somit ist er natürlich auch gnadenlos untergegangen. Das ist so krass, dass das überhaupt zu diesem Kultfilm geworden ist. Mhm. Und wenn man noch guckt, was...
Aber ich glaube, das liegt ja daran, dass du, also würde ich vermuten, dass, wenn du die Kinofassung guckst, der dich zwar an die Hand nimmt und dir dann aber ein großes Feld hinten nach hinten hin aufmacht und du kannst deine eigene Variante von was habe ich hier gerade gesehen, was ist denn hier eigentlich passiert, kannst du dir einfach selber ausdenken, kannst auch super darüber philosophieren und diskutieren mit anderen Leuten, die eine andere Sichtweise haben. Bis du dann den Director's Cut guckst, dann geht das nicht mehr. Was ich aber auch okay und spannend fand. Also ich kann verstehen, dass Leute sagen, oh, den hätte es besser nicht geben sollen. Also für die Leute, die jetzt den noch nicht kennen, der eine Film ist halt tatsächlich, wenn man es jetzt mal so plump sagen will, er hat kein offenes Ende, sondern die Interpretation ist offen. Und beim Director's Cut ist das so, dass dir genau erklärt wird, was hast du gerade gesehen. Und das ist halt etwas, auf das du nicht kommen könntest, wenn du die Kinofassung einfach guckst, weil das ist so weird, da kommt ja kein Mensch drauf.
Nein.
Und ich weiß noch, dass ich damals, gab es ja die begleitende Webseite dazu und dann kam halt das erste Mal auf, dass er einen Director's Cut machen will, weil halt so dieses Cult-Following da gibt und so. Und da war ich eine ganze Zeit lang total drin, hab das auch mehrfach gesehen dann beides. Dann zig ewig lange Jahre nicht mehr. Und dann vorgestern ganz frisch nochmal mit meiner entzückenden Sofa-Begleitung und für sie war es das erste Mal.
Oh, cool.
So, ja. Und sie sagt, dann habe ich auch gesagt, so. Ne, und dann lehnt man sich so zurück, weil man hat das ja selber schon so 10, 20 Mal gesehen und dann sagt man so, na, und? Was hast du denn hier gesehen, was ist denn passiert? Und sie, oh, ja, irgendwie Zeitreise? Ja. Ich hole mir einen Kaffee. So, und dann war das erledigt für sie. Also Emotion, zero. Impact, zero. Und dann denke ich so, war das bei mir damals, war das auch so? Nee, bei mir hat das richtig so, das war einer der Filme, die nennst du in einem Atemzug mit anderen großen Kultfilmen, von denen du weißt, dass dein Gegenüber sagen wird, ja, ja, klar. Also ich kenne niemanden, der sagt, ja, Donnie Darko ist Schrott. Mhm. Die sagen alle, ja, den habe ich damals gesehen und das ist ein geiler Film. Wobei ich wirklich behaupten würde, dass die meisten den damals gesehen haben, dann nicht mehr. Mhm. Gut, Alessandro ist ein Spitzenbeispiel, der hat eine ganze Sendung drüber gemacht. Wird ja jetzt auch schwer, sich darüber richtig auszutauschen, wenn wir nicht ein bisschen
spoilern. Ah, wir müssen spoilern. Ja, ja, ne? Wir sind ja keine Spoilwerks, die spoilern, glaube ich, nicht, ne?
Wir machen ab und zu Spoilerteile, ja. Und dann gibt es einen Jingle, dass selbst die Döfsten abgeschreckt sind und sagen, oh, oh. So, und dann immer raus.
Immer mal so eine random Spoilerklappe, die wir irgendwann auspacken oder auch nicht. Dann kommt nochmal irgendwas Professionelles. Ja. Schickt uns Geld über Patreon, dann machen wir was Professionelles. Also alle macht was Professionelles. Der ist ja hier unser Technikass. Ja. Ich bin einfach nur der Idiot, der hier ein bisschen rumlabert. Ab und zu mal in die Fresse hält. Alles, was Technik anbelangt, das ist der Godfather of Grey Hair da.
Und nochmal frisch geguckt, den Film jetzt?
Natürlich. Für einen Podcast gucken wir den immer, also fast immer, nicht immer, aber fast immer frisch. Weil ich zuletzt den Director's Cut gesehen habe, wollte ich jetzt unbedingt die Kinofassung sehen. Wobei beide Filme oder beide Varianten natürlich ihre Vorzüge haben, weil gerade die Familiengeschichte viel runder ist im Director's Cut. Da sind viel mehr Szenen und die Nummer mit den Placebo-Pillen. In der einen sind es Placebos, in der anderen wird das gar nicht erwähnt. Also da sind einige wichtige Dinge, die den Film nochmal ein bisschen anders darstellen. Aber worauf ich diesmal keinen Bock hatte, war wirklich dieses, was du ja sagtest, dass er wirklich in diesen Titeleinblendungen Text haben, die erzählt, was hast du gesehen? Tangent des Universum. Was ist das? Was ist hier? Mhm. Was ist das Artefakt? Wie auch immer. Da hatte ich diesmal keinen Bock drauf. Das hatte ich das letzte Mal und habe gedacht, Mensch, ich gucke mir jetzt die Kinofassung nochmal an und bin, sagen wir mal, es ist ein bisschen offener. Ich fand das auch ein bisschen krass, weil mir jetzt ein paar Parallelen zu der Serie Dark aufgefallen sind. Wollen wir jetzt natürlich nicht zu tief reingehen, weil das jetzt Dark spoilern würde, aber sagen wir mal, diese ganze Universumsgeschichte ist ja dann auch das, was die sich dann halt auch nachher rausgezogen haben. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Fand ich auch sehr, sehr spannend, weil die das auf jeden Fall von Donnie Darko her haben. Tippe ich mal.
Ja, könnte vom Alter her gut hinkommen.
Diese, absolut. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, ich fand den Anfang schon cool, diese Montage und wie cool Holmes Osborne als Vater da mit dem Laubbläser da irgendwie hier seine Tochter andings hat und du hast das schon so ein richtiges Gefühl für die Leute. Ich weiß noch, was mich wieder mega gecatcht hat, wie beim ersten Sehen, wo ich beim ersten Gucken wusste, wow, das ist ein besonderer Film, das ist nicht so ein 0815-Ding. Diese Kinoszene, die Musik in der Kinoszene, die Beleuchtung, wie Jenna Malone dann schläft und dann siehst du Frank und dann der Dialog. Warum hast du ein Kasenkostüm, warum hast du ein Menschenkostüm? Und dann, was ist mit deinem Auge passiert? Es tut mir so leid. Und dann habe ich da schon Gänsehaut und dachte, was meint er damit? Und wenn du nachher erfährst, warum er sich dafür entschuldigt, nachdem er nach dem Auge gefragt wird, und du dann merkst, Alter, wie geil ist das denn? Das ist so, was du so meinst, dieses, was so David Lynch-mäßig dann so ist, so diese Versatzstücke, die du dann zusammensetzt. Hier natürlich ein bisschen logischer als bei Lynch manchmal, aber ja, also das waren so die Punkte, wo ich wusste, das ist ein richtig, richtig geiler Film.
Hast du den auch nochmal gesehen, Alessandro?
Mhm.
Fritsch?
Wie gesagt, jetzt Kinofassung wieder geguckt, weil die mir persönlich besser gefällt halt.
Mhm.
Weil ich da mehr so, denn als ich den Director's Cut gesehen habe, dachte ich schon fast, okay, doch kein so guter Regisseur, beziehungsweise was er geplant hatte, so ungefähr. Mhm. Das macht sich selbst ein bisschen was kaputt. Mhm. Also, aber trotzdem hat er das, was er gemacht hat, das andere ist halt auch geil, auch so von Atmosphäre her. Und mag halt lieber dieses Interpretieren und dieses dann, sagen wir mal, noch ein bisschen Lynch-eske eben, ne? Noch mehr so Fragezeichen-mäßig. Aber trotzdem halt eben eine Atmosphäre bieten, ein Feeling bieten und trotzdem eben beim Protagonisten sein und so, dass halt alles da ist und so. Ne? Wenn das nicht wäre, klar, dann ist scheiße und so, aber das kriegt ja trotzdem hin, der Regisseur. Also war das jetzt nicht so gemeint, ne? Ich meine, wir sehen ja, haben ja gesehen, was er hinterher noch so gemacht hat oder eben nicht gemacht hat.
Du, Richard Kelly ist, das hier ist ein Glücksgriff.
Ja, glaube ich nämlich auch.
Und danach war, also ich weiß noch genau, wie hart ich mich auf Southland Tales gefreut habe.
Mhm.
Und wie bitter enttäuscht ich war. Ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen. Das hole ich jetzt aber unbedingt nochmal nach, weil ich einfach, ja, ich will einfach wissen, was macht das mit dem älteren Mo jetzt? Ich will das einfach wissen. Was ja. Der wurde ja so zerhackt, so zerstückelt, der wurde ja so niedergemacht auch. Und wenn er nur diesen einen Film gut gemacht hat. Also was ich super finde, ist halt eben, dass dadurch, dass ich den Director's Cut kenne ich halt den Hintergrund, wo ich durchaus viele, viele spannende Teile drin sehe. Auch was du dann trotz Director's Cut alles noch nicht so richtig weißt und dir weiter überlegen kannst. Also, ich weiß gar nicht, wollen wir ganz kurz nochmal die Geschichte zusammenfassen oder gehen wir davon aus, dass die das jetzt alle wissen da draußen, die das hier so sehen und hören?
Na, mach mal, wenn du schon sagst, dann mach mal.
Ja, also wir haben ja schon in diesem hervorragenden
Klappentext gehört,
dass Donnie Darko ist ein Junge, der auch physisch ein bisschen Trouble hat, geht zu einer Psychologin, kriegt auch Psychopharmaka offensichtlich oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir halt, dass er eines Morgens aufwacht, auf der Straße liegt und aus dem Zwischenraum können wir lesen, dass er Schlafwandler ist, weil er fährt nach Hause und da stellt er dann fest, dass es da einen Unfall gab im Haus, dass nämlich eine große Flugzeugturbine ins Haus gestürzt ist, genau in sein Schlafzimmer und er eigentlich hätte tot sein müssen, wenn er nicht gerade zufällig, mehr oder weniger, schlafwandeln war. Und wir sehen dann halt eben, dass er immer mehr Visionen hat. Er sieht also den sogenannten Bunnyman. Das ist also eine Figur, die wirklich in einem Hasenkostüm rumläuft. Jetzt denkt man sich, der sieht aus wie so ein Hase, wie hier bei Harpe Kerkeling, kein Pardon, so ist es nicht. Denn der hat sich da schon Mühe gemacht mit seiner Gesichtsmaske. Die ist eher so metallisch und sieht auch echt ein bisschen freaky, gruselig aus. Und der bringt ihn halt dazu, Sachen zu tun, sodass wir dann daran teilnehmen, zugucken, wie Donnie Darko immer verstörendere Sachen macht. Also in der Schule irgendwie dafür sorgt, dass die Schule überflutet, das Maskottchen zerstört, später noch ein Haus anzündet und wir sind dann quasi dabei, wie er irgendwie zu einem Rebell wird, aber immer geführt von diesem Frank, diesem Bunnyman, der ihm halt sagt, dass in 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten, 12 Sekunden die Welt untergeht und ohne dass er weiß, was das heißt, folgt Donnie Darko dem und dann ist es auch so eine Mischung aus diesem visionären Gruseligen, dass wir nicht wissen, was ist, und ein bisschen Coming of Age. Mhm. Er trifft dann ein Mädchen, er verliebt sich in das Mädchen, küssen sich zum ersten Mal. Also alles Sachen, wo wir auf jeden Fall auch relaten können. Und ich glaube, das hat damals auch diesen großen Impact gemacht. Also neben dem Weird Shit, den er macht, macht er halt eben ganz normale Sachen, die wir alle mal gemacht haben. Oh, das neue Mädchen in der Stadt oder in der Schule oder so. Oder man ist selber der Neue, die Neue. Und dann findet man jemanden, wo es sofort klickt und sowas, da kann man ja irgendwie relaten zu. Und ja, also das ist die Geschichte, wollen wir gar nicht so erzählen, wollen wir gar nicht spoilern. Und ich fand es halt eben richtig, richtig super, wie du schon gesagt hast, dieses Familienzusammenspiel. Jake Gyllenhaal spielt Donnie Darko, Maggie Gyllenhaal, für die ich auch einen Softspot habe, spielt seine Schwester. Das machen die super, die Dynamik ist hervorragend, die Familie ist generell, ich mag die Schauspielerin, ich habe den Namen nicht parat, seiner Mutter. Ich finde die super. Also, die ist doch was ist, die ist doch in diesem.
Ja, mit dem Wolf tanzen?
Ja, da ist sie auch, ne? Und hier bei Independence Day ist sie doch auch die Frau, die Präsidentin oder Frau vom Präsidenten.
Ja, wie Frank ja auch.
Die hat so eine weiche Stimme, ne? Ja, finde ich super. Und ich mochte halt eben, dass ich den in der Kinofassung jetzt die geguckt habe, verstanden habe, was in der Director's Cut-Fassung mir erzählt wird, weil man dann mit dem Hintergrundwissen immer vorne viel mehr ins Detail gucken. Also wenn dann, es gibt eine alte Frau, die wohnt dann noch in dem Ort, die nennen sie alle Grandma Death und es stellt sich raus, dass die mal irgendwann ein Buch geschrieben hat, das sich mit der Psychologie des Zeitreisens beschäftigt. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, das ist ja super spannend, wie sie das erzählen, beziehungsweise wenn man das im Hinterkopf hat. Also es ist einfach ein Film, wenn man den zum ersten Mal sieht, hat man danach das ganze Internet voll mit Webseiten, die sich nur damit beschäftigen, auch ein 80-Minuten-Podcast von Alessandro, der sich nur mit diesem Ding beschäftigt und dann ist man immer noch nicht am Ende. Aber du kannst ja interpretieren, selbst wenn Kelly sagt, der Director's Cut, das ist jetzt das, was ich vorhatte. So, und du schluckst das alles und sagst, okay, habe ich mir angeguckt, habe ich verstanden, deine Einblende, habe ich alles verstanden. Es bleiben trotzdem noch Fragen übrig. die eben nicht beantwortet werden. Und das, finde ich, macht halt so einen Film über so viele, viele Jahre eben spannend. Das ist so ähnlich wie, wenn Laura Palmer zu Agent Cooper in der Lodge halt eben da irgendwie was zuflüstert. Und wir 25 Jahre später quasi sehen, sie hat gesagt, wir sehen uns in 25 Jahren. So, sowas ist halt einfach echt geil. Das ist so nachhaltig.
Absolut.
Nein, der Director's Cut ist ja auch nicht schlecht. Das ja nicht. Ne? Ich finde nur Kinofassung besser. Also das ist so persönlich. Und wie gesagt, Richard Kelly, ne, sagen wir jetzt mal, okay, gibt halt Menschen, die haben ein großes Kunstwerk und so in sich und so. Und der hat jetzt halt nur einen Film in sich gehabt. Und ja. Das war's, ne? Aber sonst bin ich bei dir. Was ist denn mit der Musik zum Beispiel? Die Musikauswahl ist ja auch anders, ne, in den beiden Versionen. Also habt ihr da was gegen für so? Weil das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Das hat
ja nichts. Ja, die haben den Tears for Fears Song auch geändert, den Anfang, ne? War der nicht auch geändert?
Wieso war das nochmal?
Nee, die haben irgendwie an der Stelle, an der wir Echo and the Bunnymen hören, im Kinofassung hörst du In Excess jetzt. Stimmt. Und Echo kommt später und dann hast du noch Under the Milky Way, was hast du in der Kinofassung nicht, hast du aber im Director's Cut und so. Und ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, die quasi in tödlichen Gesetze, die verschollene Festival-Version, die hatte dann nochmal andere Musik. Da gibt es einen Fan-Cut von, die nach seinen Erzählungen zusammengestellt wurde. Ändert sich jetzt nicht so viel, da gibt es aber auch Musikauswahl, wofür er die Rechte nicht bekommen hat. Weiß ich auch noch, dass das damals einfach, ich bin so ein Indie-Dude und 80er-Indie-Musik sowieso, ist halt mein Jahrzehnt. Ich fand die Songauswahl halt super und je mehr, umso besser. Ist halt so, ne? Und ich weiß auch noch genau, was das für ein Mega-Hit war, A Mad World in dieser. Ich meine, die Dudes hast du auch nie wieder gesehen. Also insofern passt das schon. Ne, der hat einen großen Film in sich und die hatten einen großen Song in sich und das war nicht ihrer, aber es war eine gute Version von einem anderen guten Song, weil Tears for Fears waren ja damals auch mit The Hurting, das war ein brillantes Album. Also super.
Ich glaube, ich kenne von denen auch nur 4 Songs oder so.
Also das Album The Hurting ist ähnlich wie Donnie Darko. Das ist super super komplex, ganz viel, die schreiben auch super Texte und so, musst du mal hören. Und da würdest du dich wundern, wie dunkel das eigentlich ist. Ein richtig dunkles Album. Also jetzt nicht Darkwave, nicht, dass du dann deine Schminke rausholst, ein Kajal und sagst, ich hotte jetzt hier ab, sondern ne, von den Themen da drin.
Wenn sagen, die Musik war mit hier schaut, Everybody Wants to Rule the World und so weiter, ja schon eher dieses 80s.
Ja, klar, ja. Aber Schaut ist ja auch ein Protestsong.
Stimmt, vom Text her, genau. Ja. Stimmt schon.
Nee, also ich bin bei dir, das ist kein schlechter Cut. Das ist halt, vielleicht ist das auch geil. Also ich meine, es gibt 2 Versionen von deinem Film und du kannst beide komplett unterschiedlich lesen. Das ist ja auch ein Geschenk. Du kannst halt sagen, es gibt Donnie Darko und es gibt Donnie Darko Version 2 eben. Die eine nimmt dich mehr an die Hand und die andere lässt dich einfach weiter zurück. Und je nachdem, in welcher Phase du in deinem Leben und auch in der Aufnahmespanne von Filmen bist, ich meine, du kannst ja auch nicht jeden Tag nur David Lynch-Filme gucken. Du wirst ja mal schummeln.
Absolut.
Geht ja nicht. Also,
meine beiden größten What the fuck-Momente waren übrigens Seth Rogen und Ashley Tisdale zu sehen. Ich hatte, hatte ich null auf dem Schirm. Also, Ashley Tisdale ist ja sowieso noch nicht so wichtig, aber Seth Rogen halt, ne?
Na, vor allem, was er sagt, ne? Also, die ersten Worte, die Seth Rogen in einem Feature-Film, in seinem ersten Film sagt, ist: Ich mag Boobs. Also, ich meine, ja.
Ja, Karriere wurde gepflanzt.
Also dadurch gesteuert. Also damals war schon zu sehen, wir können hier nicht erwarten, dass er der nächste Forrest Gump wird. Das ist halt.
Ja. Aber auch schön.
Ja.
Ich mag aber auch wirklich diese, es ist ein kranker Film irgendwie schon. Und ich habe halt, wie gesagt, ich werde jetzt Southland Tales nochmal versuchen, weil ich nochmal gucken will, was damals so furchtbar schiefgegangen ist. Ist also der Masochist in mir. Meine Frau hat auf jeden Fall Lust, den Director's Cut nochmal zu gucken. Das werden wir irgendwann mal machen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, aber nicht zu viel, weil sonst
merkst du die Unterschiede gar nicht wieder.
Ja.
Ist ja so.
Die Gefahr ist groß. Weil es hat, das ist ja oft so bei Filmen, die bei einem selber so einen Impact hatten. Andere gucken den dann Jahre später und sagen sich, ja, ne? Also wenn jetzt einer Breakfast Club guckt, dann sagt er, ja, ist ein College-Film. Nee, ist die Mutter der College-Filme. Also ist das Ding, Coming of Age und bla, aber das kannst du dann nicht mehr erklären.
Ja, aber mit 2 Dudes habe ich, durch die hatte ich The Producers geguckt und wir haben noch 2 andere Filme geguckt und dann habe ich hier Fort Failing Rock'n'Roll Detective angemacht und ich fand ihn halt beide scheiße. Und dann dachte ich, what the fuck, Alter? Und dann haben wir den ausgemacht in der Mitte des Films. Ich dachte so, wie jetzt? Wie kann man den nicht gucken wollen? Und dann haben wir irgendeinen anderen Scheiß geguckt. Aber es war der Adam Sandler Football-Film da. Das Remake hier.
Waterboy.
Nee, der, das Remake von dem mit Burt Reynolds. Wo sie im Gefängnis sind.
Gegen jede Regel. Ach,
genau. Ich krieg diese ganzen Namen immer durcheinander von diesem ganzen Football-Film.
Aber auf, ich weiß, Waterboy habe ich damals gefeiert. Also, das war
wohl... Synchro von Super Ricci.
Ja. Ja, weird enough. Ich weiß. Absolut. Aber solche Filme haben wir alle in unserer Glotz-Vita. Kann man ja nicht.
Das ist wahr. Donnie Darko ist ja auch manchmal ganz leicht, ne? Also ich meine, okay, ist alles nicht so witzig, weil wir, als es dann hieß so, was mit deinem Stiefvater? Ja, psychische Probleme. Hey, die habe ich auch. Und dann so, meine Mutter hat ihn abgestochen. So, okay. Das war schon so ein bisschen, also so ein paar lockere, leichte Momente, die aber häufig dann halt auch so im Hals stecken bleiben, im Keim erstickt werden, wie auch immer man das sagen möchte. Ist halt schon...
Ja, aber das unterstreicht das ja auch. Du hast ja auch so diese, komme ich wieder auf Lynch, in Twin Peaks hast du ja auch so Momente, wo du denkst, du bist hier irgendwie in einer ganz schlechten Soap-Comedy gelandet. Mhm. Und im nächsten Moment jetzt hätte ich fast gespoilert. Aber, im nächsten Moment wird jemand in Plastik gewickelt. So, vielleicht ist, und das unterstreicht ja auch so ein bisschen seine Tollpatschigkeit. Oder auch so andere Nebensätze, so wie heißt du denn? Ja, Donnie Darko. Was ist das denn für ein Name? Als wärst du ein Superheld? Ja, vielleicht bin ich ja auch ein Superheld. So, und wenn du dann zum Beispiel über das tangente Universum weißt und was das mit sich bringt für den lebenden Empfänger, also für den Empfänger und so, dass das gar nicht so abwegig ist, ist einfach total weird, geiler Shit. Ja, angeblich soll es ja so sein, dass er jetzt tatsächlich versucht, einen echten zweiten Teil zu machen. Okay. Ne, falls jemand sagt, es gibt ja einen zweiten Teil, der heißt S. Darko, Samantha Darko, ich weiß nicht, habt ihr den je gesehen?
Nee, der ist auch so schlecht bewertet und sogar in meiner Letterboxd-Community hat ihn nur ein einziger Mensch gesehen. Also.
Okay. Das war auch damals so ein Ding, wo ich auch, also er hat nichts damit zu tun, fall da nicht drauf rein, bloß nicht gucken. Aber er will halt an einem richtigen Remake oder an einem zweiten Teil arbeiten und versucht auch die Leute wieder zusammenzukriegen, was ja dann auch wieder weird ist.
Ja.
Ne, wenn man weiß, wie der Film quasi ausgeht.
Was auch immer er da aufmachen will für eine Pandora-Box.
Ja, vielleicht ist das auch so dieser Strohhalm, so ich hab's noch in mir. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Domino hat er auch gemacht.
Ist das der Regie Domino mit Keira Knightley? Er hat das Drehbuch geschrieben.
Okay.
Tony Scott Regie, Drehbuch Richard Kelly.
Ja.
Okay. And The Box mit Cameron Diaz hat er noch regiert.
Das ist auch weird shit. Also das weiß ich auch noch. Die
fällt mir ein Ticken besser als Southland Tales. Southland Tales aber auch echt Katastrophe war. Also.
Ja, ich kenne die, das basiert ja auf dieser Button-Button-Geschichte, die du bei der Twilight Zone schon verfilmt hast, die findest du auf YouTube. Und das war, weiß ich noch, ich habe früher gerne Twilight Zone geguckt und das war eine meiner Lieblingsfolgen, weil du da wirklich, da kannst du auch ewig lange drüber nachsinnieren, was ist, wie funktioniert das mit der Box etc. Und dann kommt da dieser Film und ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Also ich war gar nicht fein damit. Muss ich vielleicht auch noch mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Hast du was viel vor? Wie Böses vor.
Ja.
Boah, ich habe mir die Twilight Zone Box mal gekauft von der alten Serie und ich habe nur 3 Folgen bisher gesehen, also muss ich auch noch mal ran. Also
die Schwarz-Weiß-Serie? Ja, okay.
Aufgewachsen bin ich eher so mit dieser 80-Serie, da hatte ich so ein paar Folgen
gesehen. Ja, genau, die meinte ich auch. Also da ist das auch drin, die Folge mit Button, da ist auch die Folge drin, wo der Mann plötzlich merkt, dass um ihn herum alle anfangen, eine andere Sprache zu sprechen. Also nicht andere Sprache, sondern für dieselben Sachen, andere Worte zu benutzen und er ist der Einzige auf der Welt, der weiß, wie es richtig geht und so. Ist auch eine total Meta-Ebenen-Folge, weil er kann dann mit seinen Kindern nicht mehr reden, mit seiner Frau und dann ist irgendwie, gibt es noch diese andere Folge, wo er die Möglichkeit hat, die Zeit anzuhalten und sieht dann halt eben, dass da gerade die Atomraketen auf Amerika runtergehen und er sagt dann Stopp und dann sieht man die im Himmel. So, und dann ist die Folge vorbei. Also wie tragisch bist der, du bist in der Lage, die Zeit anzuhalten und er nutzt das vorher für so kleine Gags und Spielchen und sowas und dann in diesem Moment hält er die Zeit an und weiß, er kann sie nie wieder loslassen. Mhm. Geht halt nicht.
Oh, so. Ja, crazy.
Ja. Aber wir schweifen
ab. Und wir haben hier Catherine Ross als Psychiaterin, die wir aus die Reifeprüfung kennen. Ich glaube, ich habe sie sonst nirgendwo gesehen.
Ja,
das Gesicht kommt dir so bekannt vor und dann Die Tochter von
Mrs. Da habe ich mich auch gefragt, wie lange lässt sie ihn dann noch in, und weiter unter Hypnose? Ist mir bei der Kinofassung jetzt wieder so richtig aufgefallen. Ne? Aber
passend besetzt mit dem, was da so passiert.
Ja, genau.
Mit jüngeren Eltern. Das ist schon gut gemacht. Ja.
Ja.
Und wir haben ja so einen IT-Moment, den ihr hattet eben mit dem Kuss, dass da auch der Kuss zwischen den beiden sehr schön platziert ist, weil er auch gerade in der Klasse was Böses passiert ist, was Blödes passiert ist. Sie rennt raus und dann küssen sie sich da. War auch ein sehr schöner Moment, haben sie auch schön gemacht.
Ja. Ich finde auch, die haben auch eine tolle Chemie. Also man nimmt denen ab, dass die ein Paar werden können. Also sie sind beide irgendwie kaputt und finden da so zueinander und das ist schon schön. Also wie gesagt, ich hatte viel Spaß, das jetzt nochmal alles aufzufrischen, weil das echt ein gutes Teil ist, wenn man das, diese Art mag. Kann auch verstehen, wenn viele Leute sagen, nee, das ist ja gar nicht fertig oder ich weiß, dass es da eine Erklärung gibt und die kriege ich hier nicht und so und das finden halt ganz viele auch blöd.
Ein paar Szenen, finde ich, sind ja auch so ein bisschen so weird und over the top. Sagen wir mal, alles, was so mit der Sekte zu tun hat, hier mit Patrick Swayze, Sektengelaber, was ja auch im Unterricht dann eingesetzt wird. Und dann hast du aber einen
Graham Greene, der irgendwie verbrannt ist. Was stimmt nicht mit dieser Frau, ne? Also,
und auch diese Tanzgruppe mit Davey Chase, die ja nachher auch Samara ist bei The Ring, die wirken alle irgendwie 3-4 Jahre älter und sie so das kleine Mädchen, was da so mitdanzt. Und ich dachte, das wirkt immer so irgendwie merkwürdig, dass sie überhaupt in dieser Truppe mit dabei ist. Da gibt es so ein paar Sachen, da frage ich mich, ist das alles.
Aber das hängt ja zusammen. Also, liegt ja an dem, was mit dem Cunningham nicht so richtig stimmt. Und weil er diese Tanzlehrerin da.
Aber dass er quasi diese Gruppe da hat.
Die Fäden so ein bisschen zieht, wer da mitmacht und sowas und wer da nicht mitmacht.
Deswegen frage ich mich, ob das alles so ein bisschen auch manchmal, weil so einiges so crazy ist, ob es so traumartig ist. Also ob es dann, ich meine, ja, eigentlich spricht man ja von diesem Tangentenuniversum. Aber auch diese Nummer, Jenna Malone kommt rein, Drew Barrymore und sagt, setz dich neben den Jungen, den du am süßesten findest, wo du denkst, Alter, das würdest du doch gar nicht machen.
Aber das ist ja die Geschichte ist ja, oder so wird es ja erklärt von Kelly. Wir sind ja im Spoiler-Teil, dann ist das ja fein.
Spoiler-Klappe.
Okay, also das eben in dem Moment, in dem diese Turbine auf das Haus fällt, öffnet sich ein Paralleluniversum, das sogenannte Tangenten-Universum und ab da ist nichts mehr real. Und dann ja, alles, was ab da passiert und alles, was ab da Donnie passiert, ist nur dazu gemacht worden, um Donnie am Ende wieder ans Anfang der Linie zu stellen. Donnie muss im Haus sein, er muss nicht zwangsläufig sterben, aber er muss halt dafür sorgen, dass das Universum wieder geschlossen wird und alle Personen tun dann Dinge, eben manipulative Dinge, auch wenn sie von denen nicht wissen, um ihn dahin zu bringen. Unter anderem sagt die Lehrerin, setz dich doch zu dem süßesten Jungen. Nicht nur das, sondern die sucht sich den Platz aus. Da sitzt aber schon eine, das ist die Schulstreberin, die an diesem Tag ausnahmsweise ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das funktioniert auch nicht. Ja? Dann setzt sich Jenna dahin, die beiden verlieben sich und ab da sind es ja immer nur so Sachen. So, genauso wie er hat die Kraft, das alles zu tun, was er zu tun hat, weil er halt quasi auserkoren ist, etwas anderes zu sein, zu werden. Und deswegen ist das halt alles ausgedacht, was er
da macht. Okay, das wäre quasi. Ich dachte, jetzt wäre ein Paralleluniversum, was halt nur existiert, weil er ja lebt, weil er sonst normalerweise nicht gelebt hätte. Aber dann ist das quasi wirklich kein echtes Universum.
Also das Einzige, das Gefährliche an diesem Tangentenuniversum ist halt an diesem, dass in dem Moment, in dem das kollabiert und dafür gibt es die Zeit und daher kommt das mit den 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten, 12 Sekunden, dass wenn das kollabiert, hat es die Kraft, das normale, das echt existente Universum mitzunehmen. Mhm. Und das gilt es zu verhindern. Aber er müsste streng genommen nicht sterben. Okay. Weil man muss sich ja fragen, Grandma Death hat ja dieses Buch geschrieben. Woher hat sie denn ihr Wissen? Das kann sie nur haben, wenn sie mal zum Beispiel selber Empfänger war.
Deswegen ist sie wahrscheinlich auch wahnsinnig geworden.
Und dann hat sie das ja offensichtlich überlebt. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass Donnie unbedingt hätte sterben müssen. Aber das führt jetzt zu weit. Wichtig ist nur für alle die sagen, in der Einfassung wird der Charakter von Jim Cunningham, gespielt von Patrick Swayze, quasi entlarvt für das Ekelhafte, was er tut, und in der anderen nicht. Mhm. Das ist nicht so ganz richtig, weil wenn man die andere guckt, dann muss man auf die Webseite gehen und sich durchlesen, was danach passiert. Das siehst du nämlich im Film nicht. Und wir sehen ja, dass er dann aufwacht und weint und das zeigt irgendwie Reue. Das reicht den meisten aber nicht. Und er hat diese Geschichte weitergeschrieben, dass Jim Cunningham bringt sich um. Jagt sich eine Kugel durch den Kopf auf dem Golfplatz und liegt dann, seine Leiche liegt genau da, wo Donnie Darkos Körper lag, als er beim nächsten Schlafwandeln aufgewacht ist. Also alles hat seinen Platz in diesem Universum. Jeder kriegt, wird seiner Rolle zugeteilt. Das ist weird shit.
Absolutely.
Wir machen dann nochmal eine Watschparty.
Die Mutter ist ja immer, was heißt immer, sie ist ja relativ zurückhaltend, was so ihre Emotionen anbelangt. Ja, auch am Ende ist sie diejenige, die nur raucht, während alle anderen weinen. Aber da gibt es ja so einen schönen Moment, wo er irgendwie fragt, wie fühlt es sich an, so einen Sohn zu haben? Und sie sagt dann einfach wundervoll, was irgendwie das, den Impact da für mich da irgendwie noch stärker gemacht hat, weil das irgendwie konträr zu der Art ist, wie die Mutter sonst so mit ihm umgegangen ist. Hm. Und das fand ich auch schön.
Ja, wie gesagt, die Familiendynamik fand ich sowieso gut. Also es sah schon aus wie eine gesunde Familie.
Auf jeden Fall. Ja, krass. Krass. Also, das Ding war ja, wie ist dieser Film überhaupt entstanden? Also, Jason Schwartzman war grad der Shit. Was war das eine Ding, wo er groß war? Nicht Mount Rushmore. Wie hieß denn der? Ihr wisst, welchen ich meine.
Doch,
Rushmore.
Ja, stimmt. Ja, Rushmore, ja.
Hat dann Interesse an diesem Drehbuch gehabt und wollte unbedingt mitspielen. Daraufhin ist Drew Barrymore darauf aufmerksam geworden, weil sie mit ihm sprach so von wegen, oh, ich finde Rushmore so cool, können wir mal was zusammen machen? Und dann, ja, hier, ich habe so ein tolles Script, Donnie Darko. Und sie sagt dann, alles klar, cool, den produziere ich mit meiner neuen Produktionsmodell Flower Pictures oder so. Aus irgendwelchen Gründen, wir wissen nicht warum, ist Jason Schwartzman irgendwann zurückgetreten und gesagt, nee, will er nicht, macht er nicht mehr. Und Drew ist dann drin geblieben. 4,5 Millionen Budget bekommen, das war irgendwie das Doppelte von dem, was sie dachten, was sie bekommen, weil sie dann halt so einen großen Namen hatten. Und ja, du hast dann halt auch ganz viele Fäden gezogen, also das wusste ich damals gar nicht. Ich dachte nur so, oh cool, Drew Barrymore spielt da mit, aber die ist maßgeblich auch für diesen Erfolg, für den Erfolg dieses Films halt mitverantwortlich, ne? Das ist schon krass.
Ja, und unser gestern erst beglückter Kollege Christopher Nolan auch mit seiner Frau.
Stimmt.
Ne, die dann auch nochmal, es drohte ja, dass es ein Direct-to-Video-Release gibt weltweit und er wollte aber unbedingt, dass der Film ins Kino kommt und da hat er sich dann wohl, haben sich die Christopher Nolan und seine Frau, immer Thomas, ne, stark gemacht dafür. Also es ist schon so, dass die Leute schon das Potenzial da drin gesehen haben, weil es ja auch da ist.
Ja.
Ne. Umso tragischer ja, dass danach halt eben nichts mehr gekommen ist. Also. Ist jetzt nicht so, dass das eine Vita ist, die man wirklich sagen kann, ja, hier, wow, der da gemacht hat, Mann.
Oh Mann. Ja, ich kann empfehlen, auf dieser neuen 4K-Scheibe ist auch so eine 20 Jahre später Making-of drauf. Das ist sehr empfehlenswert, das ist sehr cool. Also viele der Infos, die ich gerade geshared habe, habe ich von da. Da siehst du auch eine Deleted Scene, wie Donnie aufgespießter ist, weil sie das auch gedreht haben, dass er am Ende quasi auch noch gefehlt wird. Das war auch gut, dass sie es draußen gelassen haben. Das hat irgendwie nicht so gepasst. Ja, und auch ganz witzige Sachen, dass hier Patrick Swayze seine echten 80s-Klamotten anhatte, weil seine Frau die auch rausgesucht hat. So, ah, zieh mal das zu dem an. Und diese ganzen weirden Szenen da, auf deren Ranch gedreht wurde, von diesen komischen Tapes und so weiter. Ja, ganz geil. Auch empfehlenswert, die Doku.
Ja, werde ich vielleicht nochmal zuschlagen. Das ist ja das eine der nächsten Anschaffungen, soll ein 4K-Player sein, den habe ich nämlich noch nicht. Und da muss man ja so die ein oder andere Perle in 4K auch noch dazu
kaufen. Was wir ganz vergessen haben bislang, ne? Ich meine, der Dude war Mitte 20, als er diesen Film gemacht hat, ne? Also, der war fucking jung. Also, als wir ihn damals gesehen haben, der war kaum älter als wir. Der war irgendwie 4-5 Jahre älter als wir. Wenn überhaupt.
Ja. Vielleicht hat ihn das auch kaputt gemacht, man weiß es nicht.
Es ist wirklich nicht, also es ist schon krass. Also, ich habe jetzt gesehen, er hat irgendwie zwei Filme in Vorbereitung. Ich weiß jetzt nicht, ob er die auch regiert oder ob es nur wieder irgendwie Producer-Credits sind. Aber er hat echt nichts anderes Gutes gemacht.
Leider nicht.
Ich meine, auch Domino leider fand ich nicht. Zwar ganz gut damals, aber ist ja auch nur das Drehbuch, in Anführungsstrichen.
Und ist halt ein Tony Scott-Film.
Boah. Ja, und das ist er auch wirklich durch und durch von der ganzen Machart. Also dann, der hat im Grunde diese drei Filme gemacht, Southland Tale, The Box und Donnie Darko. Und die Reihenfolge wäre Donnie Darko, viel Abstand, The Box und ganz viel Abstand stand heute Southland Tale. Wobei, wie gesagt, ich muss das nochmal machen.
Ich meine, der Cast ist großartig. Vielleicht hat man zumindest Spaß, dass man diese ganzen Gesichter sehen kann. Aber
ja.
Aber er ist auch den Leuten treu geblieben. Er hat immer denselben Kameramann verwendet. Holmes Osborne ist in jedem dieser Filme dabei.
Ja, vielleicht konnte den auch immer mit Marmelade bezahlen. Also, weiß man ja nicht.
Habt ihr noch was?
Nein, nur wer den nicht kennt, losgehen und gucken.
Auf jeden Fall.
Oder leihen, kaufen.
Kaufen, unterstützt Donnie Darko, unterstützt ihn.
Oh, Hakan ist out of order.
Was war das?
Ich weiß nicht, du warst weg. Die Spülmaschine ist ausgegangen jetzt, ne? Und dann ist
die Saum ausgegangen. Die ganze Energie.
Okay. Nee, haben nix. Punkt oder was?
Von mir gibt's 9 Punkte für Donnie Darko.
Okay. Mo, sag du mal, ich bin gespannt.
Würde ich mich anschließen, 9.
Okay, sag ich auch mal.
Na dann.
Dann gibt's ja das Klingeln, oder? Klingeln in den Ohren.
Ja, okay. Wieder eine Reminiszenz an einen anderen Podcast. So, Jungs.
Ach, hast du noch eingebracht, oder was? Ja, jetzt hat Mo ganz tricky noch eingebracht. Noch
ein Nee, wollt ihr noch einnehmen?
Nee, das lag natürlich.
Scheiße, ich weiß gar nicht, was ist denn bei euch, bei Spoilbacks? Ist da irgendwas Besonderes, wo man sagen würde, dass...
Er ist der Einzige, der richtig Deutsch spricht.
Sag doch sowas nicht. was bei uns? Also wir
Marken haben... oder so Charaktereigenschaften? Also wie jetzt mit dem, was du gerade Filmfressen oder jetzt was Hakan meinte wegen Bewegungsbanausen. Das habe ich halt nicht genannt.
Nee, eigentlich, also Steven ist unser Duracell-Häschen, dass wenn er sich für irgendwas erwärmen kann, dann ist er manchmal auch sehr schnell. Berg hat einen folkloristisch anmutenden eine folkloristisch anmutende Aussprache. Das ist jetzt nicht von der Hand zu weisen. Aber Sandro und ich sind halt einfach nearly perfect. Also da gibt es nichts zu sagen.
Keine Mann, kann nichts. Ja, perfekt. Das war schön. Das war da so langweilig.
Ja, also langweilig ist es nicht. Wir versuchen ja auch immer irgendwie allein Terminfindung. Ne? Du denkst ja, wenn du dann zu viert bist, dann müssen sich ja immer irgendwie zwei Vögel, müssen sich ja immer irgendwie zusammenkriegen, aber wir schaffen es auch regelmäßig, so aneinander vorbeizuschreiben, dass das heißt, wer nimmt denn heute Abend auf? Wie, heute Abend? Ja, deswegen fange ich jetzt an, ab und zu mal Gäste dann nochmal so in der Hinterhand zu haben. Mhm. Und weil wir halt, das ist ja das Gute bei diesem Podcast, wir vernetzen uns ja auch. Und dann lädt man die halt einfach ein, nimmt sie aus ihrem gewohnten Habitat und lädt sie dann zu uns ein oder man geht selber irgendwo hin. Da kommen ja auch spannende Sachen bei raus. Also der Berg wird demnächst mal bei Kammerflimmern sein und ich werde demnächst bei Boos und Binge mal Hallo sagen. Und dann werden zwei ehemalige Kollegen von uns vom Telestammtisch mal jetzt zu uns kommen. Okay. Und ja, also ein paar Sachen, das macht schon Spaß.
Verlinken auf jeden Fall dann hier den Podcast und auch deine eigene künstlerische Seite. Alles
ja, natürlich ohne genau. Infobox, also, ne? Ne, falls ihr Bilder braucht oder so, dann meldet euch. Ich habe ein paar.
Verschenkt nämlich.
Ich brauch Geld für Blu-rays, weißt du.
Für Filme, ne? Also,
selbstverständlich.
Gut ausgegeben.
Ja, eben.
Cool. Und sonst, was macht ihr Schönes? Guckt ihr gleich noch einen Film?
Gleich ins Bett. Geh ins Bett.
Ja, also ist jetzt. Also du gehst ins Bettchen. Oben sind schon alle am Schlafen. Die Spülmaschine ist aus. Das heißt.
Jetzt geht ins Bett.
Geht dann unten gleich. Du hast eine Treppe nach oben. Was machst du denn, wenn du mal alt und grau bist?
So. Das haben wir uns auch schon gefragt. Das haben wir uns auch schon gefragt. Deswegen, irgendwann dann.
Ich hatte mein Schlafzimmer auch mal unterm Dach. Und dann haben wir das aber schon vor etlichen Jahren nach unten verlegt. Weil wir auch immer Hunde haben, die irgendwie dann abends auch immer ins Schlafzimmer kommen wollen. Und dann war das immer sehr, sehr anstrengend, dass wenn meine Frau von oben nach unten des Nachts mal vielleicht austreten muss, dann wollten die Hunde immer mit. Und dann schleppst du so eine 22-Kilo-Bulldogge die Treppe runter und dann die Treppe wieder rauf. Absolut unsexy.
Absolut.
Ja. Nee, ich werde bestimmt noch irgendwas gucken. Ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten.
Cool. Was gucken wir denn nächstes Mal, Hakan?
Was für eine Überleitung. Ja, entweder verraten wir es jetzt oder wir machen einfach nur so einen kleinen
Was für eine Überleitung zu nichts dann also? Oder was?
Genau. Ich sag nur Roadhouse.
Ah.
Roadhouse, ja, gut.
Okay, okay.
Wo wir doch schon Patrick Swayze eben hatten.
Ne?
Noch
ja.
Und Jake Gyllenhaal.
Und Jake Gyllenhaal, witzig, aber echt, beide in einem Film.
Das passt.
Original Remake jetzt.
Wie geil ist das denn?
Das passt.
Ach so, das. Ich guck, das
es ist wieder Original versus Remake-Zeit. Und wir gucken.
Okay.
Roadhouse.
Das Remake habe ich. Ist das schon raus? Ja, ich
wenn hab, wir. Wenn die nächste Folge aufnimmt, in zwei Wochen, ist es raus.
Mhm. Okay.
Also momentan wirklich noch gar nicht raus. Ganz fresh.
Okay. Ja, nee, das fühle ich nicht.
Das soll. Die ersten Kritiken sehen noch nicht so schlecht aus. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber da ist auf jeden Fall nicht der Killer Grip drin. Das kann nicht funktionieren. Ja, habe ich auch erst letztes Jahr noch mal geguckt mit meiner Frau, weil sie den nicht kannte. Und sage ich, ja, den sollten wir schon mal gucken. Meine Frau hat so ein, die mag das so. Ruckzuck ist die Fresse dick, das ist so ihre Genre.
Geil.
Ja, perfekt.
Ja, ja, und dann haben wir das geguckt und dann sagt sie auch bei der Szene so, hey. Ja. Ja, gut, dann. Und was macht Jack Gyllenhaal? Ist er die Hauptrolle oder was? Ja, for real.
Okay. Deswegen passt das gerade wirklich gut. Irgendwie ist das echt manchmal spooky.
Ja, finde ich gut. Dann gucke ich den vielleicht auch. und wenn's nur für einen Rant ist, ist ja egal.
True Story.
Ja, werde ich ja mal sehen, wo ihr da
landet. Conor McGregor ist dabei.
Conor McGregor? Mhm. Ich dachte, du sagst gerade Conor McLeod vom Clan der McLeod, sondern macht Roadhouse ein Crossover mit zum Highlander zum Neuen.
Das könnte mir gefallen.
Highlander im Roadhouse.
Hm. Oh mein Gott. Das ist schlimmer als Donnie Darko, Alter, die Universum, scheiße.
Ja. Es hängt alles zusammen, es ist alles eins.
Alessandro, moderier bitte ab.
Danke, Mo, dass du da warst.
Richtig jederzeit.
Cool. Ne? Natürlich hat man dich schon früher eingeladen, aber haben wir nicht. Kommst du bestimmt mal wieder. Und wie gesagt, schaut bei ihm vorbei. Danke, Hakan.
Tschüss.
Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über euer Abo bei YouTube und eure Bewertung bei Spotify und iTunes.